Willkommen zu Liedkultur 55. Ich sitze hier im Phonodrom mit Gerhard. Hallo Gerhard.
Hallo Maha.
Ja, wir sprechen an diesem etwas trüben Sonntagnachmittag, gerade noch im Januar, aber wenn es online geht, ist dann schon wieder Februar, über barocke Musik. Barocke Musik, ja, barocke Musik, was für ein seltsamer Titel. Eigentlich erwartet man Barockmusik. Ich habe es aber barocke Musik genannt, weil, wenn man das Adjektiv verwendet, doch sowas entsteht wie diese Doppelbedeutung von Barock. Denn Barock bezeichnet nicht nur ein Zeitalter, das wirst du vielleicht noch erklären, sondern eben ursprünglich sowas wie seltsam, schräg, weird, queer oder wie immer man es nennen will. Also seltsame Musik. Das Wort hat sich verbreitet aus dem Portugiesischen dadurch, dass man, dass es ein Fachwort war für bestimmte Perlen, die halt seltsam, also nicht wohlgeformt sind. Und dadurch ist das dann irgendwie in die Architektur gekommen und bezeichnet das Zeitalter. Aber die ursprüngliche Bedeutung ist einfach seltsam. Ja, und da stellt sich gleich die Frage, ja, was hat es mit dem Barock als Zeitalter auf sich, Gerhard?
Ja, also es folgt auf die Zeit, in der Musikgeschichte auf die Zeit, auf die Epoche der Renaissance. Nicht nur da, aber eben insbesondere auch dort. Und wie viele Zeitalter, weswegen das immer so ein bisschen tatsächlich auch etwas strange ist, pflegt man auch die Barockzeit in eine frühe, eine Hoch- und eine Spätphase einzuteilen. Mhm. Das hat man ja öfter. Es ist ja tatsächlich diese klassische, ja wirklich extrem klassische Dreiteilung, die man ja an vielen, vielen anderen Stellen auch findet. Aber grob kann man sagen, so der Zeitraum zwischen 1600 und 1750. 1750 ist ein Datum oder eine Zeit, die ganz klar am Tod von Johann Sebastian Bach sich ausrichtet, der 1750 stirbt.
Um den es heute auch noch mal
über den wir auch noch sprechen werden, der halt 1685 geboren ist, wie seltsamerweise auch noch zwei andere große Titanen der barocken Musik, nämlich Georg Friedrich Händel und Domenico Scarlatti, die auch beide 1685 geboren sind. Also ein doch etwas eigenartiger Zufall, aber grob die Phase zwischen 1600 und 1750, über die wir hier sprechen. Mhm. So.
Ja. So. Und da stellt sich natürlich die Frage, was war das überhaupt für eine Zeit? Also besonders glücklich war man ja zu der Zeit nicht, ne?
Ja, kann man
also jetzt 16, so. Mitte des 17. Ja. Jahrhunderts, da war der 30-jährige Krieg. Ja. Da hatten die Leute, glaube ich, keinen richtigen Spaß hier in Deutschland.
Ich meine, wir hatten ja auch, als wir vor längerer Zeit mal einen Liedkultur-Podcast über Lyrik gemacht haben, ja auch einige Barocklyrik, zum Beispiel von Andreas Gryphius, der eben genau aus dieser Zeit auch stammt und da auch geschrieben hat und auch den 30-jährigen Krieg miterlebt hat. Und ja, von so Dingen spricht wie dem vom blutfetten Schwert und dergleichen. Also sicher keine besonders freudige Zeit. Allerdings, was Kunst und auch Musik betrifft, schon auch eine Zeit einer besonderen Prachtentfaltung. Mhm. Also vielleicht auch dann etwas später, als der 30-jährige Krieg dann auch schon vorbei ist. Aber wenn man jetzt auch an die großen Barockkunstwerke in der bildenden Kunst denkt, an diese riesigen, prächtigen Gemälde, man spricht ja heute auch von barocken Formen, wenn man darüber spricht, dass vielleicht Leute besonders nicht nur prächtig angezogen sind, sondern auch über eine prachtvolle Körperfülle verfügen. Mhm. Also auch das sicher und vielleicht auch so ein bisschen das Übertriebene. Ja? Mhm. Also was dann ja auch wieder so ein bisschen in die Richtung des Barock aus der Etymologie, was du vorhin gesagt hast, geht. So dieses, schon auch vielleicht ein bisschen viel manchmal, also ein bisschen
vielleicht auch als Gegenbewegung dazu, dass es halt in der Wirklichkeit nicht so toll aussah. Da hatte man natürlich eine gewisse Neigung, zu solchen Dingen, die nicht so leicht erreichbar waren.
In der Tat.
Also dick zu sein war schwierig. Und ich meine, klar, du wenn sagst jetzt, das war alles schon ein bisschen später als der 30-jährige Krieg. Aber wenn der 30-jährige Krieg zu Ende ist, ist natürlich nicht Wohlstand da.
Nein.
Sondern dann ist erstmal alles zerstört und das dauert dann vielleicht nochmal 30 Jahre.
Teilweise Landstriche, die halt mehr als 100 Jahre gebraucht haben, wenn man davon ausgeht, dass irgendwie viele Gegenden so krass entvölkert waren, dass da die Hälfte bis zwei Drittel der dort vorher ansässigen Bevölkerung halt einfach nicht mehr da war, weil die gestorben sind. Und zwar jetzt auch gar nicht unbedingt an direkten Kriegshandlungen, sondern halt auch durch die Krankheiten, die dann verbreitet, die sich durch diese riesigen Heere, die da durch die Gegend gezogen sind, halt verbreitet haben. Und die haben ja auch alles aufgefressen. Also da war ja auch so irgendwie, naja, da zieht dann das Heer durch. Die hatten halt auch jetzt nicht irgendwie so großartig eine Logistik oder so, sondern die mussten halt dann das aufessen, was eben gerade da vor Ort war. Dann wurde das Saatgut aufgefressen, dann wurde halt wurden die Tiere geschlachtet. Das, was dann irgendwie sonst noch da war, weil verbrannte Erde, ist halt dann irgendwie zahmgehauen worden und dann gab es nichts mehr. Da hat man nichts zu essen, hat da die Krankheiten, die dann auch von diesen Heeren irgendwie durchgeschleppt worden sind. Genau. Man geht auch irgendwie in der Zeit davon aus, dass deutlich mehr Leute an Erkrankungen und also an halt Infektionskrankheiten und auch an Hunger gestorben sind, als durch direkte Kriegshandlungen. Ja. Diese Kriegshandlungen, das kann man sich ja nicht so vorstellen wie jetzt im Ersten Weltkrieg, so ein Stellungskrieg, wo man da irgendwie Monate oder Jahre lang aufeinander schießt und sich da in irgendwelche Gräben eingräbt, sondern das waren ja eigentlich immer eher kurze Kampfhandlungen, außer jetzt vielleicht bei Belagerungen oder so, wo man eine Schlacht angesagt hat und dann hat man halt irgendwie zwei Tage oder so gekämpft und dann war es auch wieder gut. Aber halt die sozusagen Folgeerscheinungen dieses Kriegs, das war halt irgendwie das Problematische.
Ja, es gab eben auch Söldnerheere.
Ja.
Das war vor allen Dingen Söldnerheere, die, wenn es mit der Bezahlung nicht so klappte, auch mal sehr rabiat über die Bevölkerung hergefallen sind. Dann verschiedene Krankheiten verbreitet haben. Natürlich einmal, also Pest war ja auch noch im Umlauf und noch nicht wirklich bekämpft, aber die Söldnerheere brachten dann auch noch die Syphilis mit sich, die sogenannte französische Krankheit.
Die ja in jedem Land anders heißt und im anderen Land zugeschrieben wird.
Genau. Das ist ja. Aber es stimmt schon, dass die ersten Erscheinungen dieser Krankheit in der Tat in Italien aufgetaucht sind, in der Spätrenaissance, als dort eben auch gerade die Franzosen Kriegspartei waren. Das muss jetzt nicht von den Franzosen kommen, aber dass man das dann erstmal dem Feind zuschreibt, ist klar. Wenn die Krankheit erstmal einen Namen hat, dann wird außer vielleicht in Frankreich das natürlich sehr gern so genannt. Ja. Die lateinische Bezeichnung in der Zeit war ja tatsächlich Morbus Gallicus, also die gallische oder französische Krankheit. Ja. Weil die ja auch so geheimnisvoll war und man wusste nicht genau, was sich da abspielt und natürlich eine Krankheit, die die Menschen über, also zu so einem lang anhaltenden Siechtum bringt und
und dann Musiker am Ende später, bei der Neurosyphilis auch in den Wahnsinn treibt, die wahrscheinlich bei Schubert zum Beispiel,
Beethoven, aber das sind alle später.
Genau, das ist alles deutlich später.
Aber sie ist halt immer noch ein Problem gewesen, bis man dann endlich die Antibiotika hatte. Und erst dann, also im 20. Jahrhundert, konnte man dieser Krankheit einigermaßen Herr werden, obwohl es natürlich jetzt wieder...
Es kommt jetzt offensichtlich kommt jetzt irgendwie
wieder. Und dann gibt es halt Resistenzen und was nicht alles. Also das ist alles nicht so, als hätten wir das jetzt alles gelöst. Aber wie gesagt, das nur als weiterer Hinweis darauf, dass die Zeit einfach so ganz furchtbar war und man das vielleicht auch vor diesem Hintergrund verstehen sollte, warum die Kunst so ist, wie sie ist. Vielleicht, bevor wir jetzt direkt auf Bach oder so eingehen, sag doch erstmal, was wir vorhin gehört haben zum Start.
Ja, das war Bach. Das war das erste Präludium in C-Dur aus dem ersten Band des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach.
Ja. Ja. Da haben wir natürlich jetzt gleich ganz viele Fragen.
Richtig.
Preludium musst du erklären, wohltemperiert, Klavier.
Eigentlich alles. Eigentlich muss man alles erklären, das stimmt. Also, Preludium ist vielleicht das einfachste von allen. Das ist einfach ein Vorspiel. Ein Vorspiel, wo nachher noch was anderes kommt. Das ist traditionell in der Barockzeit sind es meistens, ist es meistens eine Folge von zwei Sätzen, also zwei Stücken, nämlich ein Präludium und danach dann eine Fuge. Mhm. Was eine Fuge ist, kommen wir später noch dazu. Ich habe auch noch eine Fuge aus dem wohltemperierten Klavier aufgenommen. Die Aufnahmen, die wir jetzt hören, habe ich auch selbst gemacht. Ich habe mir vor ein paar Monaten ein Cembalo gekauft und auch so ein paar Mikrofone und so Zeug, und um da auch mal damit rumzuprobieren.
Hat sich schon sehr gut angehört. Wir müssen natürlich dann auch noch klären, was ein Cembalo ist und warum und so. Aber vielleicht eins nach dem anderen. Vielleicht erstmal.
Genau. Also Präludium.
Wir waren beim Präludium.
Haben wir schon geklärt. Genau. Dann haben wir das wohltemperierte Klavier. Was heißt wohltemperiert? Das ist ein bisschen kompliziert. Wer es ganz genau wissen will, sollte es vielleicht auch nachlesen. Aber ganz grob geht es darum, dass man, und es ist ein Problem, das sich spezifisch an Tasteninstrumente richtet, zum Teil vielleicht auch noch an sowas wie Gitarren oder Lauten. Und das Problem ist, bei diesen Instrumenten, dass die halt alle auf feste Töne gestimmt sind. Mhm. Also bei Violinen oder anderen derartigen Instrumenten, wo es keine Stege gibt, wo man jetzt irgendwie einen Finger der linken Hand oder mehrere Finger der linken Hand drauf tut, kann die Person, die dieses Instrument spielt, ja in der Tonhöhe frei variieren. Mhm. Bei Blasinstrumenten gibt es da auch Möglichkeiten.
Bei der Posaune. Ich habe ja selber Posaune gespielt und bis dahin, ich habe ja erst Klavier gespielt und dann Posaune. Und bei der Posaune, das hat mich irgendwie auch immer so ein bisschen irritiert, dass je nach Tonart man eigentlich den gleichen Ton, der ja der gleiche Ton ist, nach meiner Vorstellung, aber wenn es halt eine Kreuztonart war, musste man die immer etwas mehr anziehen. Ja,
genau.
Man sich, das kann
ist eigentlich grotesk, sein, aber das Problem ist tatsächlich folgendes, wenn, und ich habe jetzt zum Beispiel beim Klavierinstrument, ist eine Oktave, sage ich auch gleich noch was dazu, was ist eine Oktave, was ist also ein Intervallverhältnis von einer Oktave, aber erstmal in 12 Töne geteilt. Mhm. Ja, also ich habe von einem C auf einer Klaviertastatur zu einem anderen C, dem 1 höher auf einer Klaviertastatur, insgesamt 12 verschiedene Töne. 12 Töne.
So. Ja.
Oktave ist ganz einfach, sind ganzzahlige Schwingungsverhältnisse. Ein A, das hier, schwingt auf 440 Hertz. Ein A, das wir als eine Oktave höher wahrnehmen, schwingt auf 880. Mhm. Und eine Oktave tiefer sind dann entsprechend 220. Ist also sozusagen das einfachste Schwingungsverhältnis. Ja, genau. So. Gibt natürlich noch andere Schwingungsverhältnisse, aber die Oktave ist das einfachste. Ja. Und auf den Klavierinstrumenten ist es eben in 12 Töne geteilt.
Ja, und diese Ganzzahligkeit und diese eigentlich einfache Mathematik, das war ja auch das, was eben schon in der Antike die Leute so unheimlich fasziniert hat. Die konnten halt dann, hatten dann eine Seite und dann haben sie die geteilt und
genau. Und also diesen Tetrakord, womit eben Pythagoras insbesondere auch experimentiert hat. Womit der wohl auch experimentiert hat, war der Klang von Ambossen. Mhm. Das ist zumindest der Überlieferung nach irgendwie das, wie er auf diese Überlegungen auch gekommen ist mit Schwingungsverhältnissen und den Tönen, die resultieren, dass er gehört und gesehen hat, wie also so Schmiede da auf diesem Zeug da rumklopfen und dann eben gesehen hat und gehört hat, wie die Länge der jeweiligen Metallobjekte oder was auch immer das war oder auch der Hämmer, die dann da benutzt worden sind, die Größe und das Gewicht, wie das halt an den jeweils die resultierenden Töne beeinflusst hat. Ja. Pythagoras ist in dem Zusammenhang auch wichtig. Wir sind ja beim Wohltemperiert. Wenn ich versuche, von einem Ton ausgehend das nächste einfache Schwingungsverhältnis, ich möchte ja irgendwie dann so ein Instrument stimmen, sodass das halt alles irgendwie einigermaßen
vernünftig klingt. Ist das eigentlich gut gestimmt, dein Instrument?
Dieses hier, das ist elektronisch. Das ist sicher gleichschwebend gestimmt.
Das ist genau der richtige Ton. Also ja, mir kommt es irgendwie komisch vor.
Das,
aber vielleicht sind es die falschen Hörgewohnheiten.
Nun, und wohltemperiert. Das nächst einfache Schwingungsverhältnis ist halt das einer Quinte. Das benutzt man dann auch, um sozusagen von einem Ton, von dem man halt ausgeht auf so einem Klavierinstrument, da kann man jetzt ein A nehmen oder auch ein C, dann eben, also das ist dann ein Frequenzverhältnis von 3:2.
Mhm.
So, um von diesem einen Ton ausgehend, den man halt auf irgendwas anderes stimmt, wenn man jetzt zum Beispiel mit anderen Instrumenten zusammenarbeitet oder indem man einen, den sogenannten Kammerton, der vor über 100 Jahren auf einer internationalen Stimmtonkonferenz in Paris auf 440 Hertz festgelegt wurde. Da gibt es also eine internationale Übereinkunft, indem man das benutzt. Da kauft man sich eine Stimmgabel oder macht es hier irgendwie mit einer App oder mit einem Stimmgerät und stimmt dann eben in Quinten durch, weil das einfachste andere Intervall ist, das hört man. Ja, so eine Quinte, das hört man. Wenn man das jetzt aber macht, wenn man in so einem Quintenzirkel irgendwie hochgeht, A, dann ist man beim E, dann ist man beim H und so weiter und so fort, dann sollte man eigentlich, wenn man das 12-mal gemacht hat, wieder bei einem A ankommen, das in einem ganzzahligen Schwingungsverhältnis steht zu dem ursprünglichen A. Das ist aber nicht so.
Aha.
Sondern dieser Ton ist dann um das sogenannte pythagoräische Komma, da haben wir den Pythagoras, höher als das, was man eigentlich haben möchte.
Aha.
So, das ist also ein Problem, weil je weiter man weggeht von dem ursprünglichen Ton, von der ursprünglichen Ausgangstonart, desto schräger klingt das Ganze.
Mhm.
Wenn man sich Barockmusik so in der Zeit vor Bach, bisschen früher irgendwie anguckt, sieht man auch, dass alles über 3-4 Vorzeichen, also C-Dur hat gar keine Vorzeichen, G-Dur, Quinte höher, hat ein Vorzeichen, ein Kreuz, D-Dur, wieder eine Quinte höher, hat zwei Vorzeichen, zwei Kreuze und so weiter, also hier, das ist C-Dur, dann das ist jetzt D-Dur, so. Das hört dann irgendwann auf. Also es gibt eigentlich in der Zeit vor Bach nur ganz in Ausnahmefällen Musikstücke, die mit mehr als 4 Kreuzen notiert sind. Da ist eigentlich Schluss. Weil in dieser Weise, wenn ich in reinen Quinten, also in so halt so, wie ich das jetzt beschrieben habe, hochstimme, wirkt sich dieser Fehler durch das pythagoräische Komma, je weiter ich nach oben gehe beim Stimmen, immer stärker aus und desto schlimmer klingen dann die Töne, desto schlimmer klingt es dann zusammen und irgendwann wird es so schräg, dass man es nicht mehr benutzen kann.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zum Wohltemperierten, weil in der Zeit von Bach, zum Beispiel durch so Leute wie Andreas Werkmeister, Kirnberger, ein anderer, dann irgendwie einer der Silbermanns, große Orgel- und Klavierbauer, ganz bedeutend, Überlegungen angestellt worden sind, was muss man tun, um so eine um eine Stimmung hinzukriegen, damit man alle Tonarten benutzen kann. Also nicht nur so die traditionellen mit ganz wenigen Vorzeichen, sondern damit man alle benutzen kann. Mhm. Werkmeister hat so eine benutzt, so 1680 hat er das wohl erfunden. Es gibt dann eben auch noch andere. Man nimmt an, dass die wohltemperierte Stimmung und wohltemperiert bedeutet in dem Fall so gestimmt, temperiert, gestimmt, dass man alle Tonarten benutzen kann. Dass Bach die von Werkmeister benutzt hat. Es gibt da aber auch andere Theorien und Rekonstruktionen und Gedöns. Das Präludium, das wir vorhin gehört haben, von mir gespielt auf dem Cembalo, das Cembalo habe ich zu dem Zeitpunkt auch in der Werkmeistertemperatur gestimmt. Diese Leute haben also da auch dann Texte geschrieben. Der Text, wo Werkmeister das irgendwie beschrieben hat, heißt Musikalische Paradoxaldiskurse. Super Titel, oder mache. Musikalische Paradoxaldiskurse. Wo der also beschrieben hat, wie er sich das vorstellt, dass man das stimmen soll. Und ich habe eben vorhin, beziehungsweise als ich das Präludium aus dem volltemperierten Klavier eingespielt habe, auch in Werkmeisterstimmung das das Cembalo gestimmt. Mhm. Das ist halt eine traditionelle Variante. Und Bach hat ganz offensichtlich so ein solches Stimmungssystem benutzt. Mhm. Denn ansonsten hätte er dieses Werk nicht vorlegen können, weil dieses wohltemperierte Klavier macht eben das, es geht durch alle Tonarten. Es sind 24 Präludien mit 24 Fugen durch, wie er auch im Titel sagt, durch alle Tone und Semitonia, also durch alle Töne und Halbtöne. Was sind Halbtöne? Das sind im Grunde, jetzt mal ganz einfach gesprochen, das sind die schwarzen Tasten am Klavier. So, immer, dass wir da nicht lange drum rum tun müssen. So, zumindest wenn man jetzt von einer Tonart ohne Vorzeichen ausgeht, sind die Halbtöne die schwarzen Tasten am Klavier. So, in C-Dur sind es halt hier. Naja, genau. Und diese dann eben in Dur und in Moll. Deswegen insgesamt 24, 12 mal in Dur, 12 mal in Moll. Das ist das Wohltemperierte am Wohltemperierten. Mhm. Die nächste Frage war, was ist das Klavier? Da gibt es viele Diskussionen, was Bach sicher wohl zum Ende seines Lebens kennengelernt hat, waren Vorläufer des Klaviers, wie wir es heute haben. Mhm. Die Tonerzeugung beim Klavier, wie wir es heute haben, funktioniert ja so, ich drücke auf eine Taste und dann gibt es da einen Hammer und eine Mechanik dazwischen. Mhm. Dieser Hammer und diese Mechanik ist heutzutage unfassbar kompliziert an so einem Konzertflügel. Da gibt es auch irgendwie sinngemäß 25 Einstellschrauben und Gedöns und sowas. Alles, das ist so spezialisiert. Mhm. Damals war das noch nicht so komplex. Aber Tonerzeugung ist, ich drücke auf die Taste, irgendwo schlägt ein Hammer auf eine Seite. Und wenn ich
das sogar auf mehrere Seiten.
Normalerweise dann, also heutzutage dann auf mehrere Seiten. Und solange ich halt den Finger liegen lasse auf der Seite, schwingt der Ton auch weiter, weil dann auch gleichzeitig so ein Dämpfer aufgehoben wird. Genau. Und wenn ich die Taste loslasse, dann geht ein Dämpfer auf die Seite und dann ist der Ton halt weg.
Weil dann ich unterbinde das durch ein Pedal.
Genau, durch ein Pedal, wo ich dann die Dämpfer nochmal anders aufheben kann. Und solche Instrumente kannte Bach zum Ende seines Lebens. Der war ja auch mal dann irgendwann ganz berühmter Besuch. Ein paar Jahre vor seinem Tod, bei Friedrich dem Großen am Hof. Und der hatte solche Klavierinstrumente mit Hämmern, Hammerklaviere oder Fortepianos. Gibt verschiedene Begriffe, die man dafür benutzt.
Piano, weil man da eben laut und leise
spielen konnte. Weil man laut und leise spielen konnte.
Cembalo, das nur sehr beschränkt möglich.
Genau, weil da die Tonerzeugung auch eine ganz andere ist. Gibt es so Federkiele praktisch, die recht winklig zu den Seiten angeordnet sind. Und wenn ich die Taste drücke, dann zupft dieser, dann geht so ein Springer hoch und dann wird die Seite so angezupft. Da gibt es dann auch so Dämpfer und so, das ist ganz ähnlich. Und wenn ich die Taste loslasse, dann geht halt der Dämpfer runter und dieser Federkiel, besonders gut sollen Krähenfedern sein. Mhm. Bei meinem ist es ein Polymer, da gibt es mittlerweile Ersatzstoffe, die auch super sind und so. Und Krähenfedern, ich hatte jetzt auch nicht irgendwie die Lust, irgendwo hinzufahren und irgendwelche Krähen zu rupfen. Aber man kann das auch kaufen, also das wird auch gehandelt. Aber Tonerzeugung da ist halt, es wird gezupft. Klavier kann auch Orgel heißen. So, bei der Orgel ist es nochmal anders. Orgelpfeifen muss man sich dann so vorstellen wie zum Beispiel so eine Blockflöte, die halt umgedreht irgendwie auf so einem Holzkasten steht. In dem Holzkasten ist ein Luftdruck, der wird halt früher durch junge Leute, die so Blaseball treten mussten, mittlerweile macht man das mit Motoren, ist halt ein Luftdruck drin. Wenn ich auf die Taste drücke, geht unter der Pfeife ein Ventil auf, es strömt Luft in diese Pfeife ein.
Genau.
Und dadurch wird ein Ton erzeugt. Ja. So. Und es gibt noch ein viertes, das sogenannte Clavichord. Es gibt da so Leute, die sagen, das sei das Lieblingsinstrument von Bach gewesen. Beim Clavichord ist es nochmal anders. Das ist nochmal ganz anders als alle anderen diese Instrumente. Da wird der Ton durch eine Tangente erzeugt. Also so ein, im Prinzip ist es so eine Art Metallplättchen. Und ganz anders als bei allen anderen diesen Instrumenten. Beim Klavier, bei der Orgel, beim Cembalo, wenn ich die Taste einmal gedrückt habe, kann ich nichts mehr machen. Ja, da kann ich den Ton nicht mehr beeinflussen. Das Einzige, was ich machen kann, ist irgendwann wieder aufhören. Mhm. Aber wenn einmal drücken, das ist halt irgendwie so, dann war es das so. Mhm. Beim Klavichord bleibt diese Tangente, solange ich die Taste gedrückt halte, auf der Saite. Mhm. Die teilt dann auch die Saite in einen Teil, der abgedämpft wird und in einen Teil, der schwingt. Und das ist das einzige Instrument der Klavierreihe, außer vielleicht bei Synthesizern, wo ich dann wieder jetzt ja so Rädchen habe, wo ich dann was machen kann oder so, wo ich, weil eine Verbindung zwischen dem quasi über die Taste, eine Verbindung zwischen Finger und Saite bestehen bleibt, den Ton nach dem Drücken der Taste noch beeinflussen kann. Da kann ich dann also sowas machen wie... Das mache ich jetzt mit dem, ich habe hier so ein kleines Synthesizer-Gerät, wo ich so ein Drehrädchen habe.
Fotografisch festhalten am Ende.
Um das zu demonstrieren. Aber ich kann mit so einem Klavichord tatsächlich so eine, das ist so wie ein Vibrato beim, bei der Violine, wo man dann mit der linken Hand ja so eine Wackelbewegung praktisch macht, um eben um den Ton zu beeinflussen. Und das kann ich eben beim Klavichord auch. Das sind also im Grunde diese vier Klavierinstrumente, die gemeint sein können. Mhm. Jetzt habe ich sehr viel gesprochen.
Ja, sehr viel gesprochen. Da hast du dir fast eine Pause verdient. Da würde ich sagen, dann machen wir doch hier einen Einschnitt und enden ein Kapitel und spielen wieder was ein. Allerdings musst du dann gleich wieder erklären.
Ja.
Und ja, aber es würde ja passen. Ich weiß es nicht, wenn du jetzt eine Fuge zum Beispiel einspielst, dann hätten wir den direkten Anschluss. Und dann kannst du auch nochmal was anschließend über diese ganze Gesamtstruktur. Ja, mach mal.
Dann machen wir jetzt eine Fuge. Ich kann ja sagen, was es ist. Es ist die C-Moll-Fuge aus dem wohltemperierten Klavierband 1. Genau. Und dann machen wir das jetzt.
Ja, sehr schön. Ja. Also C-Dur-Fuge war
das. Nee, C-Moll.
C-Moll,
ah, C-Moll. Das war nicht C-Moll, genau. Gut. Ja.
So.
Was ist eine Fuge? Was ist eine Fuge? Also, muss man vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Es gibt eine Tradition, die eigentlich insbesondere in der Renaissance besonders wichtig ist, das ist die sogenannte Vokalpolyphonie. Mhm. Was ist jetzt die Vokalpolyphonie? Heißt im Wesentlichen, ich habe mehrere Stimmen, ja, die dann zum Beispiel bei Vokal, also gesungen, die klassischen Stimmen eines Chors sind, ja, mhm. Also Sopran, Alt, Tenor und Bass.
Genau.
Vielleicht auch zwei Soprane oder doppelt besetzt oder was auch immer. Vierstimmig, fünfstimmig, was auch immer. Gibt auch acht. Es gibt auch irgendwie ganz esoterische Sachen mit 32 Stimmen. Es ist dann aber eher ungewöhnlich. Und das Wesentliche oder das Interessante ist halt, dass es unabhängige Stimmen sind, dass die also nicht so funktionieren, dass man wie vielleicht, also der Gegensatz wäre vielleicht Homophonie statt Polyphonie, ja, dass man jetzt sagen würde, man hat eine reine Begleitung, zum Beispiel eine Gitarre, die halt irgendwie Begleitmusik macht, Strumming oder so, und eine Person, die singt. Das wäre also klassisch homophon. Ich habe hier irgendwie eine Begleitung und eine Stimme, die dann auch besonders ist und ein Instrument oder eine Instrumentengruppe, die nur Begleitung macht, halt auch deutlich zurücktritt. Und in der Polyphonie ist es ideal, dass alle diese Stimmen gleichwertig sind, gleich wichtig sind und auch nicht alle gleichzeitig das Gleiche machen, sondern alle ihre Linie haben und das Ganze aber dann natürlich am Ende trotzdem zusammen Sinn ergibt, schön klingt, interessant klingt.
So. Ja.
Und jetzt kann ich bei Instrumenten, wie zum Beispiel dem Klavier, welches Klavier es dann auch immer ist, ja diese Mehrstimmigkeit sozusagen nachbilden. Ich habe ja mehr als einen Finger. Man kann das zu einem gewissen Grad sogar auch bei Streichinstrumenten machen, weil man auch da mehrere Töne gleichzeitig spielen kann. Das ist dann technisch relativ anspruchsvoll schon. Wo man sowas nicht wirklich realisieren kann, sind halt zum Beispiel Blasinstrumente, weil da tatsächlich immer nur ein Ton zur gleichen Zeit erzeugt wird.
Sei denn, man hat einen Dudelsack.
Es sei denn, es stimmt, was tatsächlich sowas ist, ja, das heißt dann ein Bordun-Bass, so nennt man das dann, wo dann eben so dieses, also machen wir mal eins tiefer. Wo halt im unten im Bass immer irgendwie das gleiche oder so Ton. Ton liegt und
ja,
oben
man muss,
drüber halt irgendwie eine Melodie.
Man muss sich passiert. Da ein bisschen einhören. Es ist
ja, ja.
Schon so, dass das eine gewisse Ästhetik hat, die man am Anfang nicht wahrnimmt, weil wir so andere Hörgewohnheiten haben. Aber es ist natürlich schon, durch diesen festen Bezugspunkt ergibt sich natürlich immer diese Spannung zum Bezugspunkt. Und das ist ja, glaube ich, auch eine gute Voraussetzung für das, was wir dann später in der polyphonen Musik haben.
In der Tat.
Das passt zusammen. Die heutigen Hörgewohnheiten durch diese ganz andere Art der harmonischen Struktur, die ja in der Klassik dann eine wichtige Rolle gespielt hat, für solche ist natürlich das mit dieser gleichen, immer gleichen Begleitung dann schwierig.
Die wird nicht mehr so als schön empfunden.
Genau.
In der Tat.
Das wirkt dann monoton, aber das ist es eigentlich gar nicht. Ja. Wobei es auch noch zusätzlich, es gibt sogar Dudelsäcke mit zwei Stimmen. Wo man zwei unterschiedliche Stimmen spielen kann. Man hat ja zwei Hände, ne?
Ja, ja. Geht schon.
Und dann auch den Bass hat. Ne? Das ist halt auch nicht uninteressant.
Das wird also schon sehr differenziert.
Dudelsäcken steckt mehr, als manche Leute denken.
Ich wollte auch weder das Instrument noch die Tradition des Dudelsacks in irgendeiner Weise. Genau. Und Polyphon geht eben auch auf Klavierinstrumenten. Es gibt da in der Zeit des Frühbarocks ganz viele verschiedene Formen, die dann so nach und nach vielleicht nicht vollständig aussterben, aber weniger wichtig werden. Zum Beispiel das Richard Carr, eine Fantasia, was in der Zeit auch ein sozusagen herumspielen, ein herumarbeiten mit Polyphonen. Strukturen ist. Und was sich dann aber in der Barockzeit später als so eine sehr dominante Form herausbildet, ist eben die Fuge, die eine besondere Form des polyphonen der polyphonen Musik ist, die eben auch, es gibt große Chorfugen von Bach in verschiedenen Stücken. Und es ist auch eine musikalische Form, die auch viel später noch benutzt wird, zum Beispiel von Mozart im Requiem, mit der großen Kyrie-Fuge zum Beispiel, die bei Händel sehr stark Verwendung findet. Also das ist eine Form, die später durchaus als eher archaisch auch wahrgenommen wird und als
sehr streng. In der Klassik wieder als archaisches Element und in der Romantik wird sie ja wieder entdeckt. Dann ja auch wieder, geht es ja wieder Richtung Polyphonie. Ja. Also wir haben ja dann solche Sachen bei, ja, wirklich in der Romantik. Also, ja, die Präludien dann ohne Fuge von Chopin, ja, die ja dann Prälude heißen, aber es ist natürlich immer noch dasselbe. Und gerade die Prälude von Chopin sind ja ganz eng angelehnt an die Bach-Präludien, weil sie ja eben auch durch die Tonarten gehen, genauso. Und
Chopin hat jeden Tag Bach gespielt.
Naja,
klar. Chopin hat jeden Tag Bach gespielt.
Naja.
Das ist sowas, was mitunter auch bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Wiederentdeckungsgeschichte, ich meine, da kann man nachher dann auch nochmal drüber sprechen irgendwann, so vergessen wird, dass Bach eigentlich nie vollständig vergessen gewesen ist. Er wurde nicht mehr aufgeführt, das ist wohl richtig. Mhm. Aber man wusste schon definitiv noch, dass es ihn gegeben hat und zum Beispiel Chopin hat jeden Tag Bach gespielt und kannte die Werke auch, also gerade das wohltemperierte Klavier sehr, sehr gut.
Na, ich denke mal, dass Bach natürlich schon noch weiter aufgeführt wurde in den evangelischen Kirchen, weil das ist, glaube ich, schon eine wichtige Tradition die man da einfach erhalten hat, auch wenn es dann nicht mehr so der Geschmack der Zeit war.
So, genau, aber zu Fuge. Also, das die Form, die sich erhalten und nicht nur erhalten hat, sondern die ja wirklich bis zu unfassbar großartigen Stücken auch herausgearbeitet worden ist von Bach insbesondere. Und was man da sagen kann, okay, es ist erstmal mehrstimmig und es gibt, wenn wir jetzt von der einfachen Variante ausgehen, ein Thema. Ja. Es gibt ein Thema. Das ist bei der Fuge, die wir gehört haben, das ist das Thema. Dieses Thema wird zuerst von einer Stimme alleine vorgetragen. Das haben wir vorhin auch gehört. Und wenn diese Stimme fertig ist, dann setzt eine zweite Stimme ein. Die erste Stimme nennt man Dux, der Führer, der Anführer. Die zweite Stimme, die einsetzt, nennt man Comes, Begleiter. Man kann auch sagen Herzog und Graf, wie es, also das wären dann die Bedeutungen im Mittellateinischen, aber das heißt natürlich an der Stelle der Anführer und der Begleiter. Diese erste Stimme, die da gewesen ist, schweigt dann aber nicht, es wäre ja dann auch ein bisschen langweilig und auch nicht mehrstimmig, sondern macht halt auch was. Und was die halt macht, ist an der Stelle ein, jetzt gar nicht mal, ja doch, sie spielt dann ein sogenanntes Kontrasubjekt, also auch etwas, was sich später in dem Verlauf dieses ganzen Stückes auch nochmal wiederholen wird. Wenn diese beiden ersten Stimmen, beziehungsweise wenn der zweite Einsatz durch ist vom Comes, dann erfolgt in der traditionellen oder lehrbuchgemäßen Fugenkompositionen eigentlich auch sofort der Einsatz wieder einer dritten Stimme, die dann auch wieder ein Dux ist. Aber was Bach hier an der Stelle macht, ist, er schiebt erstmal zwei Takte Zwischenspiel ein, bevor der nächste Einsatz kommt. Und was er halt auch macht, was ganz spannend ist, er verwendet tatsächlich mehrere Kontrasubjekte, die auch immer wieder vorkommen. Haben wir auch gehört? Das kommt noch mehrfach in dieser Fuge vor. Immer zusammen mit dem Hauptthema. Und wenn dann alle die Stimmen einmal ihr Ding gesagt haben und ihre Sache erzählt haben, dann erfolgt normalerweise ein Zwischenspiel, So, das erfolgt hier auch, das haben wir hier auch. Und wenn dann dieses Zwischenspiel, das normalerweise dann auch eben gerne in eine andere Tonart führen kann, modulieren kann, wie man sagt, dann fängt das Spiel sozusagen wieder von vorne an. Es ist nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge die Stimmen, die man analog zu den Chorstimmen auch jetzt zum Beispiel in dieser Fuge in Sopran, Alt und Bass kategorisieren kann, je nachdem so in welcher Tonhöhenrange die so liegen. Das ist nicht festgelegt, in welcher Reihenfolge die sich melden müssen. Das wechselt auch zwischen diesen verschiedenen Teilen des Stücks. Und dann gibt es eben wieder so einen Einsatz. Das ist in dieser Fuge jetzt zum Beispiel nur einmal ein Einsatz vom Alt, dann kommt wieder ein Zwischenspiel, dann kommt wieder der Sopran, dann kommt wieder ein bisschen Zwischenspiel, dann kommt irgendwann der Bass, dann kommt wieder ein bisschen Zwischenspiel. Aber das Prinzip ist, es gibt ein Thema, es gibt mehrere, eins oder mehrere idealerweise, Gegenthemen, die nicht den Charakter eines Themas haben oder nicht so wichtig sind wie das Thema, die aber gut zum Thema passen und die immer wieder angebracht werden können. Es gibt Zwischenspiele, in denen das Thema vielleicht irgendwie in so Bruchstücken vorkommt, wo so ein bisschen was damit so gemacht wird. Das kann man als eine Art Durchführung durchaus sehen, ja, also ein Vorläufer der Durchführung, das ist ein Begriff, der spielt dann in der Sonatenform eine wichtige Rolle, wo eben die sogenannte thematische Arbeit stattfindet, wo also das Thema einer, genau, man macht was aus dem Thema, man hat so ein Sonatenthema und man verarbeitet es dann, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, und nicht unbedingt Sonate, sondern das ist halt auch was, was in Sinfoniesätzen ganz wichtig ist, was zum Beispiel Bach in der fünften Sinfonie macht, Beethoven in der fünften Sinfonie macht, aus diesem ganz kleinen Thema, das immer wieder vorkommt, das dann sich zu ganz großen Gebieten aufbaut und sich dann halt entfaltet. Das ist die Durchführung und man kann durchaus Parallelen sehen zwischen dem Zwischenspiel einer Fuge und eben der Durchführung, weil das Bach zum Beispiel hier auch macht. Er hat hier in dem Zwischenspiel ja durchaus Elemente aus dem Thema. Und so weiter. Das war jetzt falsch. Da ist natürlich ein Ass eigentlich. Aber das sind halt Elemente aus dem Thema. So, und da passieren halt Dinge damit, aber es ist halt kein Themeneinsatz. So, und dann hat man eben wieder ein Zwischenspiel, dann hat man wieder einen Einsatz des Themas und es geht dann halt in dieser Fuge irgendwie ja, dreimal so, viermal so und dann ist irgendwann vorbei. Und das ist eigentlich das Prinzip der Fuge ganz einfach erklärt. Ja. Ja, also viel mehr steckt da eigentlich nicht drin. Es gibt natürlich alle möglichen sogenannten Fugenkünste. Zum Beispiel Augmentation und Diminution. Ja, das ist Augmentation und Diminution. Augmentation, Erweiterung oder Vergrößerung würde bedeuten, man hat irgendwann im Verlauf der Fuge sind die Notenwerte des Themas verdoppelt. Also doppelt so lang. Oder halb so lang, das wäre dann die Diminution. Man kann Umkehrungen machen, wo dann alles, wo vorher ein Intervall nach unten ging, dann nach oben ginge. So, ja, und dann damit arbeiten. Man kann auch Fugen mit mehreren Themen schreiben, die sich dann idealerweise ineinander vielleicht auch verschränken, wo dann also während der Durchführung des einen Themas auch das andere Thema einsetzen kann. Das nennt man dann zum Beispiel bei zwei Themen eine Doppelfuge, bei drei Themen eine Trippelfuge und bei vier eine Quadrupelfuge. Das, was Bach in einem seiner letzten Werke, der Kunst der Fuge, am Ende machen wollte, eine Quadrupelfuge zu schreiben und das aber nicht mehr fertiggestellt hat, sondern dann halt also vor der Fertigstellung verstorben ist.
Tja, ja, das kommt vor.
Genau.
Ja, das ist ja jetzt aus dem wohltemperierten Klavier. Das heißt, richtig. Bach hat das ja nun vorgesehen für Klavier. Du spielst das jetzt auf dem Cembalo. Mhm. Ist das überhaupt okay? Ja, so?
Klavier heißt eben an der Stelle alles.
Alles.
Ach so. Alles. Also ist Klavier nicht das, ist
du
nicht.
Du hattest ja vorhin über die verschiedenen Arten der Tasteninstrumente
also
gesprochen.
Man kann
und ich hatte gedacht, dass das Klavier tatsächlich
Piano also man kann an der in der Zeit Klavier, vor allem dann, wenn es eben in der Zeit auch noch mit C geschrieben wird, das ist eigentlich ein im Normalfall immer ein Oberbegriff für eine Tastatur, für ein Tastaturinstrument.
Also du gesagt hast, die Orgel ist, gehört auch dazu.
Ja.
Klar, weil es auch ein Klavier
also,
in diesem erweiterten
genau.
Sinne ist.
Jetzt man hat auch in den Angaben, wofür es ist, auch immer bei den Orgelstücken auch immer sowas wie per due claviere pedale. Mhm. So, also für zwei Tastaturen
Klaviere
heißt
ja eigentlich nur Klaviatur, genau.
Genau.
Ja, ja.
Und Cembalo ist dafür okay. Man kann auch einige der Stücke aus dem wohltemperierten Klavier sehr gut auf der Orgel machen.
Mhm.
Einige, also ich habe auch eine ganz schöne Aufnahme, wo tatsächlich Cembalo, Clavichord und Orgel alle im Einsatz sind. Also wo einige der Sachen auf dem Cembalo gemacht sind. Ich glaube sogar einige auch auf einem modernen Klavier, wo tatsächlich auch glaube ich, einige Überlegungen reingeflossen ist, was ist dem Charakter der Stücke angemessen, weil man muss sagen, beim Cembalo, das ist, kommt natürlich eher so den brillanten Sachen entgegen, vielleicht auch den etwas virtuoseren Dingen, wo man jetzt sagen muss, okay, wenn es jetzt so eher lyrische Stücke sind, mag vielleicht ein Klavichord oder auch ein modernes Klavier sogar besser funktionieren einfach.
Ja.
Und ich finde auch die Diskussionen, die dann immer so auch geführt worden sind, früher viel vehementer als heute, kann man denn Bach auf dem modernen Flügel und so weiter und so fort. Ich sage, eigentlich ist diese Diskussion irgendwie fast schon ahistorisch, weil man sagen muss, in der Zeit hat man eigentlich oft das genommen, was gerade da war. Man hat auch jetzt in anderer Instrumentalmusik, wenn die Range gepasst hat, ja meine Güte, wenn der Oboist gerade krank war, dann musste man halt die Violine nehmen.
Ja.
Was so, also und dass da diese Fixierung auch auf wahrscheinlich auch auf eine bestimmte Klangvorstellung gar nicht so wahnsinnig relevant ist. Und was man auch sehen muss, ist, dass Bach in den ganz in so einigen der Spätwerke, wie der Kunst der Fuge, da macht er überhaupt keine Angabe, für welches Instrument es ist.
Ja.
Und auch im musikalischen Opfer gibt es an mehreren Stellen nicht wirklich eine Information darüber, wofür ist es jetzt eigentlich. Also das ist schon sehr offen auch. Und so. Und man sieht es auch bei Bach, aber auch bei anderen Komponisten in der Zeit, dass sie halt auch sehr häufig eigene Werke in mehreren Fassungen gemacht haben. Also dass es zum Beispiel ein Violinkonzert auch als Bearbeitung für als Cembalo-Konzert gibt und dann auch noch als Kopfsatz, also als Eingangssatz in einer Kantate.
Ja.
Das kommt immer wieder vor. Was jetzt für mich auch eher darauf hindeutet, dass die Klangvorstellung, also ich meine jetzt, wenn man sich vorstellt, man würde jetzt irgendwie eine Chopin-Etüde auf dem Cembalo, das wäre sehr strange. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren und würde überhaupt nicht passen. Aber Musik aus der Zeit ist da nicht so festgelegt.
Irgendwie.
Da spielt auch das improvisatorische Element eine viel größere Rolle. Und man hatte auch nicht so die standardisierten Instrumente. Ich meine, heute ist Steinway der Standard. Ja, das ist in jedem Konzerthaus und der Umfang ist gleich und es klingt im Prinzip auch alles sehr ähnlich. Klar gibt's kleine Unterschiede, aber das ist ein Standardinstrument, das findest du auf der ganzen Welt. Cembali in der Zeit, ja, da gab es nicht den international tätigen Cembalo-Bauer, der in alle Welt geliefert hat. Das war so eine Cottage-Industry im Prinzip, so wie es heute immer noch wieder ist beim Cembalo-Bau. Da hatte man seinen, mit dem man irgendwie zusammengearbeitet hat und dann war eben der Klang genauso wie bei diesem Instrument. Und man hatte auch nicht so die großen Möglichkeiten, das jetzt irgendwie mit 1000 anderen Instrumenten zu vergleichen, die sonst irgendwo auf der Welt unterwegs waren.
Wie bist du denn an deins gekommen?
eBay-Kleinanzeigen.
eBay-Kleinanzeigen. Also das ist ein gebrauchtes und wahrscheinlich auch eins,
ja, ja,
was schon betagt ist.
Ja, das ist ein bisschen älter, aber das habe ich bei eBay-Kleinanzeigen. Und ich finde, ich meine, es ist jetzt sicherlich nicht das, Instrument, mit dem man eine Konzerttournee machen würde, weil es dazu auch ein bisschen zu klein ist, aber dafür auch ganz gut in die Wohnung passt.
Ja.
Aber es macht mir doch sehr viel Spaß. Ich habe wirklich auch praktisch immer jetzt so mehrere Wochen, wo ich nicht auch nur eine Minute am Klavier sitze, sondern eigentlich nur Cembalo spiele.
Ja. Also du hast das Cembalo und Klavier, dann dieses
Ja, so ein Synthesizer-Gerät hier, was sehr praktisch ist für solche Aktionen.
Für solche Aktionen, das ist wirklich sehr, sehr schön,
und, muss man sagen. Ja. Ich spiele auch mitunter noch richtig Orgel, also so in einer Kirche.
Ja, es bietet sich ja an.
Also jetzt im Winter allerdings nicht so gerne, weil es in den Kirchen immer so kalt ist.
Nein, du kannst
so
ja nach dem Gottesdienst, also wenn das aufgewärmt ist durch.
Ja, also Kirchen sind. Also Orgelspielen im Winter ist wirklich immer ganz schön fies. So. Naja, also ist deine Woche nicht, wird nicht geheizt oder monatelang wird nicht geheizt.
Ja, gut, aber wenn Gottesdienste sind, also ich kenne auch jemanden, der Orgel spielt. Und in Bamberg, ich wohne ja direkt neben der Kirche. Ich wohne auch direkt hinter der Apsis der Kirche. Also nicht neben, sondern eigentlich hinter der Kirche. Da, wo auch da die Orgel, also die ist relativ nah an der Wand. Das heißt, ich kann sogar noch bis in meine Wohnung hören, was gerade auf der Orgel gespielt wird. Und da merke ich eben auch, wenn dann vermutlich dieser Kollege oder wer auch immer, vielleicht auch der echte Organist, dann da mal übt. Und das geschieht eben oft, wenn es eh warm ist. Also nach den Messen.
Das und, ist auch sehr vernünftig. Also gerade wenn auch die Finger dann so kalt sind und so, ist das alles doch sehr scheußlich.
Ja. Das finde ich immer ganz nett, dass man eben sieht, dass da doch dann ein bisschen Leben ist. Und ich kannte einen weiteren Organisten, der in einer anderen Kirche geprobt hat und mich dann auch mal mitgenommen hat. Wir haben dann da mal eine Flasche Wein mitgenommen.
Sehr gut.
Und er hat zur allgemeinen Unterhaltung, also ich habe den Wein beigestellt und er hat die Musik.
Sehr schön.
Auf der Empore einer Kirche.
Ach ja.
Also es dürfte wir haben mit Sicherheit da keine Gläubigen verschreckt, weil Wein ja in der Kirche.
Ja, das ist jetzt keine, ich halte das jetzt auch nicht für blasphemisch.
Ja.
Also ich meine, wenn ihr da jetzt gegrillt hättet.
Ja, das wäre.
Das fände ich.
Ja, ich gebe zu, dass ich zum Wein natürlich ein paar Käsehäppchen
habe. Ja, naja, gut, aber das ist ja auch nicht, wie gesagt, solange du da nicht Raclette machst da
oben. Ja, gut, okay, das machen wir nicht.
Nein, oder Käsefondue.
Wir haben uns schon sehr anständig benommen.
Das ist doch.
Schon sagen. Also da ist keine Heiligtümer Schaden genommen.
Na.
Wir trinken übrigens auch Rotwein, kann ich bei der Gelegenheit sagen. Nämlich mal wieder, ich glaube, den habe ich schon mal angeboten, den Kallstatter Rotwein. Also Rotwein aus Kallstatt. So. Kallstatt liegt in der Pfalz. Und da haben schon die Römer Wein angebaut. Und zu Recht, denn der Boden gibt viel her, die Sonne gibt viel her. Man merkt das richtig, wenn man durch die Pfalz fährt und in Kallstatt den Wein trinkt, der schmeckt irgendwie besser als im Nachbarort. Und das ist schon, fällt schon auf. Im Übrigen kommen auch andere gewichtige Persönlichkeiten nach Kallstatt. Die Pfalz war ja sehr arm lange Zeit und ist ein wichtiges Auswanderungsgebiet in Deutschland. Und die Vorfahren von dem Heinz, der dann das Tomatenketchup industriell hergestellt hat, kommen aus Kallstatt und die Vorfahren von Donald Trump. Es gibt deshalb auch dort diesen, es gibt eine, wie heißt das, einen Doku darüber. Den könnte ich eigentlich verlinken. Als Kings of Kallstatt. Da geht es um die Familien Heinz und Trump.
Tja.
Und da kommt also dieser Wein her.
Gar
und
nicht schlecht.
Ich finde wirklich, also das ist jetzt der Hauswein sozusagen und der ist trotzdem hervorragend. Also das finde ich immer wieder großartig. Und sobald man da dann wirklich in die Top-Preisigen geht, wird es richtig gut. Aber ich finde, der ist auch schon richtig.
Der ist sehr schmackhaft.
Also sehr, sehr schön. Ja, ja. Also das merkt man dann doch. Gut, werde ich alles verlinken.
Sehr gut.
Wir kommen gut. vielleicht wieder zum Thema zurück. Also wir hatten ja. die, das Präludium, was du gespielt hast, war das dazu passend? Also
nein, in, ah. das war nicht das dazu passende. Aha. Das dazu passende wäre... Kannst also jetzt hier auf dem Ding nicht so richtig schön machen. Ja. Die Tasten sind also auch sehr klein. In aber das wäre das dazu passende gewesen.
Ja, genau. Denn es ist ja immer ein genau. Präludium, ist sozusagen das Vorspiel zur genau. Fuge. Und dann passt das auch in den Tonarten natürlich. Ne? Genau. Das Präludium, was wir gehört haben, welches war das?
Das war C-Dur. Das war C-Dur. Das erste.
Deshalb habe ich das vorhin verwechselt. Genau. C-Dur Präludium. Genau. Und dann kam die C-Moll.
Genau. Und jetzt ist die C-Moll-Fuge.
Genau. Und das Ganze ist angeordnet natürlich nach dem Quintenzirkel. Hattest du schon erläutert? Ja.
Jo. Das war Voltaire Meridis Klavier.
Ja.
Ja. Kann ich die. Die Noten schon mal zur Seite packen.
Ja, zeig doch mal die Noten.
Achso, ja.
Wir schon mal haben hier. Ja, bitte. Lass mal noch mal gucken. Das, was du da angestrichen hast, sind dann wahrscheinlich die schwierigen Stellen.
Ja, das sind die Themeneinsätze.
Ach, das sind
die
Themeneinsätze.
Genau, ah. dass ich mal so ein bisschen, da es ja immer ganz gut ist, sich mal die Struktur auch dieser Stücke zu vergegenwärtigen und das zu begreifen, wie ja, es gemacht ist.
Das mache ich auch immer ja. gerne. Ja, sehr schön. Da hast du jetzt reingeschrieben.
Was steht denn da? Was habe ich denn da notiert? Kontrasubjekt wahrscheinlich.
Ah ja,
Kontrasubjekt. Ja, genau.
Ich kann das nicht gut lesen. Was ist ein Kontrasubjekt?
Das ist ein sozusagen während das eigentliche Thema gespielt wird, mhm. Eine musikalische Figur oder ein musikalisches Thema, das sozusagen. Naja, kontra, gegen das Thema läuft, also mhm. gleichzeitig mit dem Thema erklingt und das sozusagen ja ergänzt, komplementär, so irgendwie, genau. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel in dieser Fuge. Das, was wir hier in der Oberstimme hören, das kommt nämlich dann an einer anderen Stelle. Das haben wir vorher in der Oberstimme gehört. Mhm. Und jetzt halt in der tiefen Stimme, also sozusagen ein Thema, das zum Fugenthema passt, das komplementiert und aber dagegen läuft so, also ein Gegenthema sozusagen.
Ja. ja, aber hier steht zum Beispiel, wenn ich nach Kontrasubjekt suche
ja.
in Wikipedia, ist das, werde ich verwiesen auf Kontrapunkt.
Ja, es gehört auch dazu.
Ah ja.
Also das ist gehört so in den Dunstkreis. Mhm. Aber was habe ich hier zum Beispiel? Genau, ein beibehaltener Kontrapunkt, ja, eine Gegenmelodie, ein Gegenthema, mhm. ja, ein mhm. Kontrastthema, so.
Ja. ja. Müsste man nicht zum Kontrapunkt noch was erklären?
Oh, weiß ich nicht. Weiß
nicht.
Eigentlich.
Gut, wie du sagst.
Das war mir recht. Oder möchtest du?
Nö, wenn du sagst, ist alles okay, dann. Dann bleibst du.
Ich sehe eigentlich.
Naja, gut. Also Kontrapunkt ist halt, so nennt man ja halt die Technik, die Kompositionstechnik. Grunde
die polyphone
Kompositionstechnik. Wir haben ja schon über Polyphonie gesprochen, dass halt nicht zu einer Stimme eine bestimmte Begleitung, die Harmonien besteht, also ne?
die also nur aus Harmonien.
Nur aus besteht, Harmonien
also besteht, genau.
Sondern ja. dass da eine andere Melodie ist, mhm. die aber auch eben Konsonanzen, Dissonanzen hervorruft. Genau. Also im Grunde ist das der nächste Schritt. Das ist halt der erste Schritt ist halt der feste Ton, was wir mhm. am Anfang hatten mit den Dudelsäcken. dann der nächste Punkt ist, dass man da Bewegung reinbringt, weil man es plötzlich kann. Das heißt, also man hat da die zweite Melodie, die aber dann auch in einem Spannungsverhältnis zur ersten Melodie steht. Und das dritte ist, dass man halt eine umfangreiche, dass man nur noch an den Spannungen arbeitet zur Melodie. Mhm. Und das ist dann die nächste Entwicklungsstufe in der Harmonik oder wie man das nennen will. Harmonielehre geht ja nicht. Also ja, Harmonie, Harmonik eben. Und das ist eigentlich das, was man, wie sich die Musik so entwickelt hat. Man hat dann natürlich später, haben wir ja schon gesagt, die Polyphonie wiederentdeckt und dann eben auch Mischformen und so weiter. Und was machen wir heute eigentlich? Heute macht man immer noch Harmonik. Ne?
Ja.
In der aktuellen Musik.
Ja.
Ja, wenn man
so. Ja.
Klar.
Ja. Ja. Naja, ich meine, Gitarre und Gesang.
Ja,
Gesang.
Naja.
Naja.
Das ist
zum Beispiel.
Nicht so viel weitergekommen.
Nee, also ich meine, dass da jetzt so diese ganzen großen Experimente mit, weiß ich nicht, Auswürfeln, also Aleatorik oder so, dass das nicht jetzt so gezündet hat in der Popularmusik. Mhm. Vielleicht noch irgendwie sowas wie halt Minimum Music, also so, wenn man jetzt zum Beispiel an Philip Glass denkt und die ganzen, ganz vielen Filmmusiken, die der auch geschrieben hat und so, also so dieses sehr, naja, eigentlich eine sehr gleichbleibende Textur, eine sehr gleichbleibende, sehr sich immer wiederholende Figuren, was auf der anderen Seite aber auch wiederum durchaus Vorläufer im Barock hat. Ich meine, das.
Ja,
ist ja auch sowas. Ich meine, es ist immer wieder dieselbe Figur, die sich zwar in der Harmonie unterscheidet jeweils und auch eine harmonische Fortschreitung ergibt, aber so das Prinzip bleibt halt immer dasselbe. Und beim zweiten Präludium. Ist es ja auch so. Das findet man halt auch in der Barockmusik und gerade bei Bach sehr viel. Also selbst diese Prinzipien sind eigentlich in der Zeit irgendwie alle schon da.
Ja.
Aber dass da jetzt gerade in der Popularmusik nicht so großartig was vorwärts gegangen ist, ist schon richtig. Also sicher halt in der modernen klassischen Musik mit verschiedenen, ja, John Cage und dann Stockhausen und Boulez auch und so. Und klar, dass da halt irgendwie ganz andere Dinge gemacht worden sind. Mhm. Und vielleicht was ein Unterschied ist, ist sicherlich in der Rhythmik. Also da ist natürlich wahnsinnig viel passiert und so.
Dass Rhythmik auch sehr mehr eine Rolle spielt und alles auch die Schemata da aufgebrochen worden sind, das ist natürlich klar. Ja.
Aber ansonsten.
Da hat sich sicherlich was getan. Ja. Nee, aber sonst ist es schon interessant, wie doch die Musik da relativ stabil ist. Also das ist wirklich der große Bruch eigentlich. Naja, Bruch, aber eben zwischen Polyphonie und klassischer Harmonie, Harmonik eben eigentlich wirklich der große Bruch war und danach eigentlich nichts mehr passiert ist.
Wobei man da halt auch irgendwann festgestellt hat, dass, also ich meine, es gibt ja so die Zeit der sogenannten Empfindsamkeit, die auf die Barockzeit in der Musik folgt. Das sind dann halt unter anderem die Bach-Söhne, Karl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann auch ein bisschen, Johann Christian und so und halt auch einige andere, die dann da eben komponieren und die erstmal, das sind ganz wilde Stücke, also zum Beispiel die frühen Sonaten von Philipp Emanuel Bach oder so, mit ganz wilden Bewegungen, mit ganz krassen Dissonanzen auch, mit großen Unterschieden in der Dynamik und halt, das ist sehr, sehr bewegt, sehr, und halt auch so fast schon irgendwie den Kontrapunkt und die Polyphonie fürchten wir Teufel Zweiwasser, wobei denen dann auch gefühlt irgendwie relativ schnell aufgefallen ist, dass das auch ein bisschen langweilig wird irgendwann. Dass also so dieses mehrere Stimmen, mehrere, ja, dass es halt auch, dass es auch den Dingen eine Würze gibt und man muss auch sagen, Wenn man sich viele Sachen zum Beispiel von jetzt wieder ganz viel später Chopin anschaut oder so, das ist hochpolyphone Musik, der hat da ganz viele innere Stimmen drin, das ist ganz komplex gemacht.
Das ist sehr, sehr komplex, das ist es eben. Man sieht, weil das ja auch das Zeitalter oder das Zeitalter ist, in dem der Strukturalismus entsteht als Wissenschaft, also am Ende des 19. Jahrhunderts, und auch die Kunstformen sind halt dazu passend, weil sie eben hochkomplex sind und ganz viel Struktur beinhalten. Also ich habe das ja schon mal zu anderer Gelegenheit erzählt. Ich habe mich ich habe dann eben auch diese Chopin-Stücke versucht zu analysieren, harmonisch, und das ist einfach unglaublich. Also was man da, also da muss man sehr lange tüfteln.
Ja.
Und das sind ja zum Teil Gelegenheitsstücke, die Chopin mal so eben in das Poesiealbum von irgendwelchen jungen Adligen geschrieben hat. Und da denkt man immer nur, wie konnte der das tun? Wie konnte der in der Kürze der Zeit da mal eben so was Hochkomplexes sich ausdenken, wo man heute lange überlegen muss. Es ist zum Beispiel so, dass oft am Ende diese kleinen Stücke, die Masurken sind ja immer dreiteilig. Das ist ja so eine ABA-Struktur. Da gibt es halt eben zwischendurch auch nochmal was anderes, und dann kommt halt der Anfang wieder. Und wenn der Anfang am Ende wiederkommt, dann ist es zum Teil so, dass da die gleichen Noten sind. Also, wenn man das spielt, die gleiche Melodie wie am Anfang. Aber plötzlich sieht man, das sind ganz andere Vorzeichen. Das ist also unter Umständen harmonisch in einem ganz anderen Zusammenhang. Und wenn man dann anfängt, das sich näher anzuschauen, sieht man, das ist also keineswegs ein Zufall, sondern hat einfach da die Harmonie komplett anders aufgezogen mit der gleichen Melodie. Und das mal so ebenso aus der Hand zu schütteln, das finde ich schon sehr bewundernswert. Und dann kommt dazu, dass das ja eben auch so Gelegenheitsstücke sind und eben auch Stücke, die so einen volkstümlichen Charakter haben, was natürlich auch nochmal eine extra Schwierigkeit ist. Das ist also nicht so eine Kunstmusik, die jemand sich da abgerungen hat, sondern es hat eigentlich dann noch diese Leichtigkeit dabei. Ja. Und da erstarrt man doch sehr in Ehrfurcht. Das ist schon klasse. Ja.
So.
Ja. Haben wir noch ein weiteres Hörbeispiel?
Wir haben noch was. Wir können uns jetzt sozusagen mal ein bisschen wegbewegen von diesen doch, was bei der Fuge so ist, sehr strengen Formen. Das ist ja eine sehr strenge Form. Mhm. Und auch die Präludien, gut, gehören ja da auch dazu, zu einem Satz aus einer Suite.
Naja.
Und zwar ist es auch wieder ein Präludium, allerdings eben kein Fugenpräludium, das von der Fuge kommt, sondern aus der ersten Partita in B-Dur. Das sind also die letzten Suiten, die Bach schreibt. Er hat mehrere Sammlungen von Suiten, sage ich gleich auch noch was dazu. Aber wir können dann auch erst hören und dann sage ich was dazu. Geschrieben, die Partiten.
Also erste Partita.
Genau, Partita Nummer 1 in B-Dur und daraus das Präludium.
Aha.
Ja.
Gut, dann nehmen wir los.
Thank you.
So.
Ja.
Ja, genau. Also, dass das Präludium, das ich jetzt vor allem auch deswegen mitgebracht habe, weil ich das sehr gerne mag. Das ist was also ist tatsächlich denn, eines meiner Lieblingsstücke.
Das ist doch Präludium, sagst du jetzt? Partita.
Ja. Also
Präludium
zur genau.
zu Partita Nummer
genau,
eins.
Genau.
Das war nicht die Partita, sondern das Präludium.
Genau. genau. Also die ganze Partita wäre jetzt auch zu lang. Also da haben wir 20 Minuten. Ich habe aber noch ein zweites Stück aus der Partita, das können wir dann nachher noch machen. Mhm. Aber was ist in dem Fall eine Partita? Partita ist eigentlich ein Begriff, der normalerweise gibt es zum Beispiel auch Choralpartiten. Mhm. Das ist dann eine Serie von Variationen über einen Choralsatz, also halt ein Kirchenlied. Gibt es auch ein paar von Bach. Zum Beispiel eine Partita, eben eine Variationsreihe über Sei gegrüßet Jesu gütig. Das ist auch sehr schön, sehr schönes Orgelstück. In diesem Fall hier ist es aber keine Variationsreihe, sondern diese sechs Partiten sind Klaviersuiten, Cembalo-Suiten. Klavier, wir nehmen mal wieder Klavier für als Oberbegriff für alle diese Instrumente. Und eine Suite ist eine Abfolge von Tanzsätzen. Mhm. Allerdings jetzt nicht normalerweise nicht Walzer oder Foxtrott, sondern eben zeitgenössische Tänze, die auch in diesen Stücken nicht mehr dazu gedacht sind, wirklich getanzt zu werden. Also das ist jetzt keine Tanzmusikbegleitung, sondern das ist Kunstmusik, das sind stilisierte Sätze, so wie vielleicht, weiß ich nicht, ein Walzer aus einer Mahlersymphonie auch jetzt keinen Walzer ist, der dazu gedacht ist, getanzt zu werden, sondern eben diese Form, diesen Rhythmus aufnimmt und eben ein und eben stilisiert genau. Und diese Suitensätze, also die Suite ist eine Abfolge von diesen Tanzsätzen. Das ist eine ganz bedeutende Form in der Barockzeit, die von ganz vielen Komponisten bedient worden ist, von Dietrich Buxtehude, von Pachelbel, von Froberger, von weiß ich nicht, also alle eigentlich so. Mhm. Und eben von Bach auch. Und er hat mehrere solche Suitenreihen geschrieben, die französischen Suiten, die englischen Suiten und die Partiten. Das sind so die drei wichtigen, oder eigentlich diese drei Serien. Und die Partiten, das ist das letzte, das sind also die letzten, ist der letzte Suitenzyklus, sind eben sechs Stück. Die haben immer ein Präludium, also jede dieser Suiten hat ein Präludium. Das ist bei den englischen Suiten auch so, da gibt es auch immer ein Präludium. Und danach fangen dann die eigentlichen Tanzsätze an. Standard ist immer, dass es Allemande gibt. Eine Allemande, eine Courante, eine Sarabande und eine Gigue. Das sind also die vier, die eigentlich immer dabei sind. Und dann gibt es so zwischen normal dann Sarabande und Gigue noch so eingeschobene sogenannte Galanterien, also andere Tanzsätze wie zum Beispiel ein Menuett und was es nicht noch alles anderes gibt, Lure, ein Bure, gibt es alles mögliche irgendwie. Bach hat auch Orchestersuiten geschrieben, die berühmten Orchestersuiten, wo zum Beispiel diese berühmte Badinerie für Querflöte mit dabei ist, oder auch diese Aria, die im englischsprachigen Bereich als Air on the G-String bezeichnet wird. Also einer dieser ganz großen Bachschlager irgendwie ist und so. Die kommt aus einer Orchestersuite, also man kann das nicht nur für Klavierinstrumente machen, sondern eben auch für ganze Orchester. Und diese Tanzsätze, wir haben jetzt davon keinen gehört, aber ich habe die Sarabande aus dieser Partita auch dabei, also die können wir dann auch noch anhören. Das ist halt diese Abfolge. Alle diese Sätze haben einen unterschiedlichen Affekt. Das ist ein Begriff aus der Zeit, die Affektenlehre. Das sind eben bestimmte Affekt kennt man ja heute auch noch, das benutzt man ja heute auch noch als Begriff, eben Freude, Trauer oder Schmerz und solche Sachen. Und Das ist also sozusagen ein Gefühlszustand, ja, irgendwie sowas. Und das spielt eben in der Musiktheorie des Barock auch eine Rolle, dass es eben immer diese Affekte gibt und dass eben ein Musikstück auch in einem bestimmten Affekt ist, beziehungsweise eben diese, den einen bestimmten Effekt darstellt. Und das hat dann eben bei diesen Tanzsätzen auch eine gewisse Bedeutung. Das ist eben die Allemande, die eher so eine zufrieden, behagliche Stimmung vielleicht, die Courante, die etwas geschwinder dann ist, die Sarabande, die oftmals etwas Erhabenes auch hat, ist halt ein spanischer Schreittanz, also eher so mit gewisser Erhabenheit. Und die Gigue, die immer sehr lebendig ist, also so ein schottischer Seemannstanz, also ein sehr lebendiger Tanz. Ja. Kein Piratentanz, ein Seemannstanz. Genau. Und ja, und das sind halt Suiten.
Wobei waren die englischen Seeleute irgendwie was anderes als Piraten, abgesehen, immer ansehen.
Also abgesehen vielleicht von Admiral Lord Nelson, der war kein Pirat, aber ansonsten eigentlich alle, das ist richtig. Ja. Nee, aber das ist also. Das ist halt die Suite. Und wie gesagt, das ist eine ganz beliebte und bedeutende Form durchaus der Unterhaltungsmusik. Das ist jetzt also keine, es wird auch nicht in der Kirche gespielt oder so, sondern es halt, ist halt Unterhaltungsmusik, die.
Wobei Bach ja oft Unterhaltungsmusik dann auch in, für die kirchlichen Werke benutzt.
Dann auch verwendet hat. Ja, so hundertprozentig seriös war der halt nicht.
Naja, ist die Frage. Es könnte auch andersrum gewesen sein. Er wollte halt die Leute auch locken, indem es in der Kirche eben beliebte Musik gab.
Klar. Was er ja auch irgendwie ganz, ganz öfter ja auch mal macht, solche Scherze, wie am Ende der Goldberg-Variation, wo er ja dann so Gassenhauer einpflicht am Ende in der letzten Variation, mit sowas wie Kraut und Rüben haben mich vertrieben und so, also so Volkslieder halt, die er dann da eben noch einarbeitet. Aber dass der nicht so richtig seriös war. Also wir müssen, das wollte ich jetzt, weil ich gerade, weil es gerade, wenn noch was zu den Suiten ist, können wir ja nochmal, aber erstmal Bach als Person. Ja, weil wir jetzt gerade so irgendwie. Genau. Bach, das ist ja bei diesen ganzen Leuten, die lang tot sind und über die man jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel weiß, und man weiß nicht viel über Bach. Ja, der hat jetzt keine Tagebücher geschrieben. Mhm. Es gibt wenig zeitgenössisches. Der hat
ja viel Musik gemacht, also jeden Tag. Ja, also das ist ja ein
das Bachwerke-Verzeichnis hat weit riesig. Über 1000 Werke. Und die Kantaten, also die Kirchenkantaten, haben alle immer nur eine Bachwerke-Verzeichnisnummer, bestehen aber immer aus irgendwie 4 bis 10 Stücken oder so.
Ja.
Also das sind halt hunderte von Arien, hunderte von Klavier- und Orgelwerken und alles von höchster Qualität. Es ist unfassbar, gerade bei Bach. Bei eigentlich fast jedem anderen Komponisten findet man so Sachen, die jetzt, wo man sagt, das ist jetzt halt echt eigentlich nicht so besonders. Mhm. Und wenn es jetzt nicht von Mozart wäre, dann würde es auch niemand aufführen und dann würde man das auch nicht.
Also gerade bei Mozart hat man viel so Sachen.
Bei Beethoven auch und auch bei Schubert und bei Schumann und bei Brahms auch und bei allen eigentlich. Mhm. Also und bei Bach findet man eigentlich nichts. Da findest du nichts, was irgendwie Gedöns wäre. Mhm. Selbst die Sachen, die wirklich so Jugendwerke sind und so, und die halt jetzt nicht so formvollendet sind, wo das halt noch nicht so absolut perfekt ist und so und so klassisch, ist trotzdem sind die Sachen alle irgendwie auch spektakulär. Selbst so relativ frühe Werke wie die D-Moll Toccata für Orgel, die ja jeder kennt irgendwie so. Also so kennt jeder, das ist ein recht frühes Werk, aber das ist halt trotzdem ein super spektakuläres Orgelstück, das man immer noch im Konzert machen kann und das auch so ein gewisses Feuer hat. Aber Bach als Person, ich meine, der hat sich halt auch schon beinahe mal geprügelt mit Leuten. Mhm. Es gibt da einen Incident von 1705, wo er, und das ist ganz witzig, weil das auch so über die Rezeption was sagt. Da hat er einen Kollegen oder Bekannten oder irgendwas, da war er gerade irgendwie 20, als Zippelfagottist bezeichnet. Mhm. Und ich habe in mehreren Werken wird es natürlich aufgenommen, diese Anekdote, diese Geschichte, weil er sich mit dem dann fast geprügelt hat und weil es dann da irgendwie Ärger gab, weil der dann irgendwie Bach zum Duell fordern wollte und das alles irgendwie. Und da wird dann immer so, ja, Zippelfagottist, und das heißt dann, ja, dass der also nicht so gut Fagott gespielt hat und dass das irgendwie wie so ein Ziegenmeckern wäre oder so. Also irgendwie so ganz komisches Gedöns, was da geredet wird. Naja, nochmal irgendwann drüber nachgedacht, okay, Zipfelfagottist. Also was ist der Zipfel? Das ist, was würde so, also, was, also, und das Fagott ist ein Blasinstrument ist, warum sollte der Typ irgendwie Bach zur Schlägerei auffordern, wenn der ihm irgendwie damit nur gesagt hätte, dass er irgendwie sein Fagottspiel nicht so besonders gut
findet? Ja, in der Tat. Ja,
so.
Also, da muss schon mehr dahinter stecken.
So, und man kann davon ausgehen, dass er damit gemeint hat, wenn wir müssen ja jugendfrei bleiben. Mhm. Aber der Zipfel und das Blasinstrument, der hat den halt.
Ja, der hat dem was unterstellt.
Der hat dem halt unterstellt, dass der gerne auch noch andere Sachen bläst, außer Fagotten.
Ja.
So. Ja. Und deswegen ist es da zu der Schlägerei fast gekommen hier. Aha, so. Dann halt auch so diese irgendwie, wo es einmal irgendwie Ärger gab, hier auf dem Chor mit einer fremden Jungfer musiziert. Hat man eben auch vor. So Sachen halt. Mhm. Naja, und halt irgendwie Monate zu spät wieder aus dem Urlaub zurückkommen, weil er da dann irgendwie auch 1705, auch genau in der Zeit, wo jetzt diese Beinahe-Schlägerei gewesen ist, halt irgendwie Urlaub genommen hat in Arnstadt, um nach Lübeck zu laufen, um dort Dietrich Buxtehude, hatte ich vorher schon kurz erwähnt, ganz bedeutender Komponist, ganz virtuose Orgelmusik, also von dem hat Bach auch offensichtlich sehr viel gelernt. Vor allem, was bei Buxtehude sehr, sehr spektakulär und eigentlich auch sehr einzigartig ist oder so. Er ist so einer von denen, die das anfangen. Sehr virtuoses Pedalspiel in der Orgel. Mhm. Also sehr, das ist schon spektakulär. Der muss auch technisch wirklich richtig gut gewesen sein. Und Bach wollte den halt sehen, hören, bei dem Lernen, hat Urlaub genommen, ist nach Lübeck gewandert, ist halt monatelang zu spät aus dem Urlaub wiedergekommen und so, da gab es halt auch richtig Stress. Also so, sagen wir mal so, mit um die 20 war jetzt Bach halt nicht so dieser, so, also das, der war schon.
Ja, später macht er ja dann eher einen gesetzten Eindruck als Familienvater.
Ja, und Bilder, wobei der sich trotzdem auch immer relativ viel rumgestritten hat. Mhm. Der hat sich halt immer, also es scheint so zu sein, dass er sich schon auch immer ziemlich benachteiligt gefühlt hat. Der hat so bei Verträgen auch immer ganz viel so rumgetan und immer so, ja, immer auch so Briefe überall irgendwo hingeschrieben, so, also so, wenn es so ums Fortkommen ging hier, also so irgendwelche Posten und Titel und möglichst auch Einkünfte.
Ja, er hat sich doch da beworben bei August im Starken, ja, und dann eben auch auf Lateinisch irgendwie noch was vertont und ist dann ja auch nicht genommen worden und muss sich da ja wohl auch nicht gerade drüber gefreut haben und
also,
sich dann auch.
Also das war halt nicht so, also der war jetzt nicht so der wie man sich das jetzt irgendwie so vielleicht vorstellen würde, so der Vergeistigte in seiner Reihen der Musik leben. Ich meine, der hat auch 20 Kinder gehabt, die müssen auch irgendwo hergekommen sein. Von zwei Frauen, so insgesamt nacheinander.
Naja, aber das ist ja nun,
ja,
der entspricht ja der christlichen Lehre, dass man
ist ja alles völlig richtig, aber das ist halt was man, glaube ich, manchmal so ein bisschen vergisst oder was auch so irgendwie so ein bisschen verloren geht, und gerade die Geschichte mit dem Zippelfagottisten, also dass da dann auch in der Forschung so rumgeredet wird und so komische Etymologien erfunden werden, was das jetzt geheißen haben könnte, wenn meines Erachtens der Fall eigentlich total klar ist.
Ja. So.
Naja. Ja. Genau, aber wie sind wir da hingekommen, weil ich das angefangen habe? Mhm. Wir waren bei der Suite. Ja, ich weiß nicht, ob es zu den Suiten noch groß was zu sagen gibt. Also was halt, was er gerade in den Partiten macht, das sind hochvirtuose Stücke. Da sind sehr, sehr virtuose, also jetzt dieses Präludium nicht unbedingt, wobei das auch nicht einfach ist, aber er macht dort Dinge, die er sonst selten macht, also so überkreuzende Hände, wo dann halt plötzlich irgendwie die rechte Hand links von der linken spielt und so. Also er zeigt da schon eine auch sehr krasse spieltechnische Virtuosität. Und ja, macht da durchaus auch anderen großen Virtuosen so in dem, was er so komponiert, auch durchaus ordentlich Konkurrenz. Also das sind sehr schöne, auch ganz ausgezeichnete und großartige Stücke. Die englischen Suiten auch, die französischen auch, das ist alles wirklich gut. Das sind alles sehr, sehr schöne Musik.
Ja, kann man immer wieder hören.
Ja.
Tut das ja auch gerne. Ja. Also es ist wirklich, das Werk ist auch unheimlich vielfältig. Ja. Also man kann da, leider habe ich ein bisschen festgestellt, wenn man jetzt, sagen wir mal, bei dem Musikanbieter seiner Wahl, ja, jetzt mal keine Namen nennen, aber die sind halt eben auch auf Popmusik spezialisiert, dann sucht, findet man meistens schlechte Aufnahmen. Hm. Also, ich habe mal so spaßeshalber bei dem bekanntesten dieser Musikstreaming-Dienste nach Großer Herr und Starker König aus dem Weihnachtsoratorium gesucht. Und da muss ich wirklich sagen, die Aufnahme, die ich sogar noch auf Vinyl-Schallplatte habe, wobei ich jetzt leider keinen Schallplattenspieler mehr habe, ist echt spitze. Mhm. Und wenn man das durchguckt, also entweder die Trompetenknödel oder der Sängerknödel. Mhm. Also es ist irgendwie, das weiß ich nicht, es ist wahrscheinlich ungeheuer schwer, ich habe keine Ahnung, aber dass das irgendwie keiner singen kann und keiner auf der Trompete, also das ist wirklich, wirklich nicht schön. Also alle Aufnahmen, die ich da gehört habe, waren nicht satisfaktionsfähig. Ich habe dann nochmal, inzwischen habe ich allein wegen dieser Geschichte, habe ich dann auch den anderen Streamingdienst abonniert. Also ich gebe jetzt inzwischen sehr viel Geld aus dafür, dass ich so wenig Musik höre. Und auch da bin ich nicht vollends zufriedengestellt worden. Das ist irgendwie alles sehr schade. Also offensichtlich
sehr sind die Sachen
doch schwer.
Naja, also schwierig ist es, also Bach ist nie einfach. Also es ist nie einfach zu spielen. Es ist immer...
Obwohl gerade diese Oratorien ja oft auch aufgeführt werden von Laien. Und
ja,
das ist ja eigentlich auch dafür, die Solisten nicht, die sind keine Laien. Und es ist ja tatsächlich auch für so eine Aufführungspraxis geschrieben worden.
Ja.
Und dann haben wir da eventuell auch noch irgendwie einen Kinderchor dabei und so. Das ist halt alles nicht dafür geschrieben worden, dass also die Gemeinde, die dann die Choräle singt, die kann ja per se nicht singen, obwohl das vielleicht früher auch besser war zum
Basszeit. Ja, und die Frage tatsächlich, ich meine, darüber wird durchaus auch gestritten, also so eben die Frage, haben die Gemeinden die Choräle in den Kantaten und den Oratorien mitgesungen? Und es gibt Leute, die sagen so, und es gibt Leute, die sagen so. Ein Argument dagegen ist zum Beispiel, dass gerade auch in der Johannespassion, aber auch in der Matthäuspassion zum Beispiel, die Choräle alle wahnsinnig hochgesetzt sind. Das ist alles sehr, sehr hoch. Und so, dass es eigentlich eher unwahrscheinlich ist, also das würde eine Gemeinde niemals singen können, weil das so hoch ist, dass die Leute nie so weit hochkommen würden, sondern da sofort damals.
Man muss sagen, die Leute waren viel kleiner. Also
meinst du, dann waren damit auch die Stimmbänder kürzer? Und,
glaube schon, dass man, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leute früher leichter hochgesungen haben als heute, aber ich weiß es natürlich
nicht. Vieles halt von der Aufführungspraxis ist, ist verloren, wo man nicht mehr wirklich weiß, wie es gemacht worden ist. Was halt viel spekuliert einfach auch. Also einige Dinge kann man rekonstruieren, zum Beispiel auf welchen Ton die Instrumente gestimmt waren, zumindest in Kirchen, weil man halt Orgeln hat, die erhalten sind, die noch so gestimmt sind wie damals, wo man halt weiß, okay, so hoch war das. Man hat Instrumente, die erhalten geblieben sind und weiß halt deswegen irgendwie, wie die ausgesehen haben und wie die gebaut worden sind. Viele andere Sachen eben, wie groß waren die Sachen besetzt teilweise, wer hat gesungen, wie wurde das gemacht, wie schnell wurde es gemacht, das ist ein ganz großes Thema, Tempo ist ein großes Ding, wo echt irgendwie die einen sagen so, die anderen sagen so, du kannst da irgendwie 10 Bücher lesen und jeder sagt was anderes und jeder konstruiert, rekonstruiert auf seine Weise mit seinen Argumenten, wie...
Das Problem ist auch, und das will natürlich dafür sprechen, dass die Choräle nicht von den Gemeinden gesungen worden. Wenn man so einen Choral mit der Gemeinde singt, kann man auch nicht so schnell singen. Du kannst mit so einer heterogenen Gemeinde nicht so schnell singen. Das heißt, also die müssen alle relativ langsam gewesen sein, während wiederum diese Virtuosenstücke, du kannst da auch die Töne nicht so lange halten.
Ja, ja.
Also wenn es virtuos sein soll und dann eventuell auch noch so Triller da drin sind und so, das kannst du nicht langsam spielen.
Ja.
Geht halt nicht.
Und klar, und anhand solcher Sachen ist natürlich viel rekonstruierbar einfach.
Ja.
Wir sind zum Beispiel im Gesang die Linien, wo sind die Kommata, wo ist wahrscheinlich geatmet worden, wie lange hat man dann Zeit, wie schnell muss es dann sein. Bei Bläsern genauso und so weiter gibt es natürlich schon Möglichkeiten.
Ja, wobei wieder bei den Bläsern, die Blasinstrumente waren halt anders.
Ja.
Die sogenannten Blechblasinstrumente waren ja nicht aus Blech. Das ist ja leider ein irreführender Terminus. Es geht ja da um die Technik, wie man die Töne erzeugt. Und das macht man halt bei den Holzblasinstrumenten mit diesen Zungen. Also wo dann eine Verengung und dann dieser, wie heißt der nicht, Borelli-Effekt, also dieser Effekt, das schwingt plötzlich. Und bei den Blechblasinstrumenten hast du ja ein Mundstück, in dem du das mit den Lippen machst. Und das ist natürlich eine ganz andere Art der Tonerzeugung. Ja. Und das fällt dir leichter, glaube ich, wenn das Instrument aus Holz ist, als wenn es tatsächlich aus Metall ist.
Ne?
Und da hast du andere Möglichkeiten gehabt durch die andere Herstellungsart der Instrumente. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Problem bei der ganzen Geschichte, was man heute vielleicht nicht richtig in Erwägung zieht.
Und es ist natürlich viel gemacht worden, so in den letzten 50, 60 Jahren mit historischer Aufführungspraxis und allem und so.
Aber das ist doch eine Interpretation, aber Aufführungspraxen sind immer Interpretationen.
Ja, ja.
Von daher ist es auch jetzt nicht so schlimm, wenn da irgendwie...
Ich halte da auch nichts davon, da zu dogmatisch zu werden. Das ist einfach, ich meine, muss eh allen klar sein, dass man ohnehin nicht alle Rahmenbedingungen nachstellen kann. Denn mindestens die Zuhörerinnen und Zuhörer sind eben keine Leipziger Protestanten aus dem 18. Jahrhundert, sondern sind Leute von heute, die halt auch andere Hörgewohnheiten haben, die halt auch 250 Jahre mehr Musikgeschichte irgendwie auf dem Buckel haben, die vermutlich auch nicht auf die Weise glauben, wie oder überhaupt, wie die Leute damals geglaubt haben, wenn sie jetzt irgendwie in der Matthäus-Passion gesessen sind oder eine Kantate am Sonntag angehört haben um 8 Uhr morgens und dann auch in gottesdienstlicher Situation mit Predigt und Gedöns und allem und halt eine anderthalbstündige Predigt. Was heute auch nicht mehr üblich ist.
Auch damals vielleicht nicht bibelfester, aber für die hatte halt jetzt unabhängig von dem Glaubenselement waren halt die ganzen Dinge, die sich da abspielen in so einer Passion und auch natürlich im Weihnachtsoratorium. Das hatte natürlich eine ganz andere. Das wussten die Leute ja viel mehr, was da jetzt gerade passiert. Und das ist ja heute, da brauchst du ja eine Bedienungsanleitung. Da musst du erst mal gucken, wer redet denn jetzt gerade und was geht denn da gerade vor?
Ja, klar.
Weil es nicht alles so selbstverständlich ist.
So.
Und das ist schon
sicherlich damals was anderes gewesen. Und das ist halt bei vielen dieser Sachen so. Hm. Wenn man von historischer Aufführungspraxis spricht, dass klar sein muss, irgendwo ist da eh Schluss. Hm. Ja, ja. Wo ist da halt eh Schluss?
Ja, ja.
Allerspätestens beim Publikum.
Ja, ja.
Also,
Publikum ist Schluss.
So.
Also das kannst du heute wirklich nicht, ja, nicht voraussetzen, dass die Leute genau Bescheid, ja, wissen. Ja, ich würde ja gerne, ja, wo wir schon dabei waren, gerne auch noch über die Passionen sprechen oder so, aber wäre jetzt nicht Zeit für eine musikalische Pause?
Also wir können jetzt noch die so als zweites Ding die Sarah Bond aus dieser, ja, Partita hören.
Ja.
Dann schalte ich die jetzt mal ein.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Also auch wieder sehr entspannend.
Ja.
Ich empfehle auch Bach immer, wenn man schallisolierende oder schallvernichtende oder schallschluckende Kopfhörer hat und in einem überfüllten Zug der Deutschen Bahn sitzt, in so einem Viererbereich, wo,
ja,
Eltern mit Kindern am Rande des Nervenzusammenbruchs,
ja,
nicht die Kinder, sondern die Eltern, sitzen und dann entspannt zurückgelehnt, ja, sowas hören und dann.
Was da auch gut funktioniert, sind die brandenburgischen Konzerte, ja, weil die halt so eine, das ist ganz perfekt.
Die, ja, habe, ja, ich auch extra dafür vorliegen.
Ja. Und übrigens auch 6 Stück. Also diese Zahl mit 6, wie dieses Bieten, dass es immer irgendwie 6 sind und so, das ist so eine klassische, barockklassische Zahl von Stücken, dass man das immer so in Sammlungen von 6 Stück verfasst oder auch herausgegeben hat. 6 brandenburgische Konzerte, ja, 6, ja, Suiten für Cello Solo, 6.
Ja, warum eigentlich gerade 6? Denn die Zahl, die seit der Antike und in der Rhetorik immer eine große Rolle spielt, es sind immer 3, 5. 3 und 5, das waren mal 5 Akte und so.
Also 5 ist da jetzt
eigentlich Law of 5, das ist eigentlich genau.
Ja.
Das
sechs ist komisch. Keine Theorien oder Publikationen oder irgendwas bekannt, wo jetzt irgendjemand groß darüber was gesagt oder gesprochen oder geschrieben hätte.
Naja, warum du hast es bei der sechs sind. Keine Mitte.
Aha.
Also ich bin ja zum Beispiel bei Umfragen, also ich mache ja zum Beispiel immer zur Evaluierung von meinen Lehrveranstaltungen Umfragen bei den Studierenden. Ich will ja auch was lernen und will ja auch besser werden. Und mache ich das immer so, dass ich versuche, das meine ich irgendwann mal gelernt zu haben, ich habe es aber neulich versucht tatsächlich zu rekonstruieren. Also ich mache immer 4 Antwortmöglichkeiten.
Okay.
Ich könnte auch 6 machen.
Ja.
Ich möchte aber nicht 5 machen, weil es dann eine Mitte gibt.
Okay.
Und Leute, die nicht drüber nachdenken, wählen die Mitte. Während bei 4 und 6 musst du halt eine Tendenz.
Ja.
Du musst dich am Ende entscheiden, war es eher besser oder eher schlechter.
Und die Mitte wäre sozusagen die Enthaltung.
Ja, und bei der Mitte ist halt so, wenn ich was mit Mitte mache, kann ich darauf Gift nehmen, dass die Mehrheit einfach die Mitte ankreuzt und dann weiß ich nicht wirklich, was ist. Während wenn sich jemand entscheiden muss, dann kann ich doch am Ende eine Tendenz ablesen, die zum Glück häufig auf der positiven Seite liegt.
Na.
Aber die Mitte wäre, nicht gut. Deshalb würde ich dann auch wieder für 4 und 6 plädieren. Aber bei Reden und eben sonst ist es halt 3 und 5
die
bessere Zahl.
Ja.
Und mehr ist halt schlecht, weil wenn man mehr als 5 Punkte macht, können sich die Hörer nicht mehr erinnern. Das ist halt das große Problem. Naja.
Jo. Also wenn irgendjemand weiß, warum es 6 sind und was es damit für eine Bewandtnis hat, kann ja dann vielleicht das in die Kommentare schreiben
von dem
Podcast.
Ja, das würde mich entspannt. Auch sehr interessieren. Hm. Vielleicht finde ich ja selber noch was, was ich ein bisschen mehr danach suche oder vielleicht dann auch noch mal ein bisschen was lese. Auch. Manchmal hat man ja überraschende Einblicke. Ja.
So,
gut. Und nun? Wir wollten über die Weihnachtsoratorien und die Passionen sprechen.
Ja.
Also ich kann ja gleich mal damit anfangen. Es gibt ja das Weihnachtsoratorium, was sehr, sehr bekannt ist. Also von Bach ist das irgendwie das Werk und man kann sicher sein, dass man das in der Weihnachtszeit irgendwo hört, aufgeführt sieht oder eben auch wenn alle Stricke reißen, dann kommt irgendwas aus dem Weihnachtsoratorium über irgendeinen Lautsprecher ungefragt. Also das ist schon sehr bekannt und sehr beliebt in Deutschland. Wobei ich immer das dringende Gefühl habe zu Weihnachten, das ist sehr seltsam, dass ich die Matthäus-Passion hören müsste. Und es ist auch insbesondere die Matthäus-Passion, weil die auch so viele Stücke hat, die eigentlich so vom Duktus zu Weihnachten passen, obwohl sie eigentlich sich mit der Passion auseinandersetzen. Mhm. Also so dieses Gefühl, da gibt es ja diesen Abschluss da, wir setzen uns in Tränen nieder und das klingt doch irgendwie auch weihnachtlich. Ich meine, jetzt kann man natürlich was Großes Theologisches draus machen, dass das natürlich alles irgendwie zusammenhängt, aber naja, die Passionen haben natürlich dann noch den großen Vorteil, dass ja wirklich was passiert. Das Weihnachtsoratorium mit dieser Geburt, naja, das ist halt eigentlich unspannend, während in der Passion geht es ja nun richtig ab, da ist ja Action. Wow, das ist ja schon auch ganz interessant und da tut sich auch musikalisch sehr viel, muss ich sagen.
Ja, ich meine, es ist halt schon so ein bisschen das Nächste an, es gibt auch ein paar Kantaten, auf die das zutrifft, aber so das Nächste, was in Richtung Oper geht, was Bach gemacht hat. Mhm. Bach hat keine Opern geschrieben,
ja,
das ist halt so das, was so alles außer Opern Also das, wenn er jetzt so ein Ladenlokal gehabt hätte, wäre vielleicht irgendwie draußen gestanden, alles außer Opern. Ja.
bei allem, ja, aber Opern gab es in der Zeit eigentlich nicht.
Ich dachte, aber Händel hat auch viel.
Händel hat aber auch viele Oratorien geschrieben.
Und ja, das ist, weil er mit seinem Operngeschäft pleite gegangen ist und
so.
Dann nächstes Business gebraucht hat.
Naja, das Oratorium kannst du leicht aufhören. So eine Oper musste halt
Tat. Dann
noch Bühnenbild und Zeug. Und
er
wollte natürlich auch in der Zeit, ich meine, wir sprechen ja von diesem Schwülstigen mit dem Barock und so, da musste natürlich auch was geboten werden in der Oper. Da konntest du nicht einfach mit nackter Bühne spielen, sondern da musst du irgendwie Pappmaché und Engel
und
Gold und so, da musste ja schon was geboten werden.
Und es ist wohl auch so, dass Händel die Aufführungen, dass die auch sehr spektakulär gewesen sind.
Ja, ja.
Also dass er wirklich dann hier so, also er hat ja dann selber auch die Orgelkonzerte, die Händel geschrieben hat, sind halt so als Pausenmusiken für die Oratorienaufführung. Und das muss extrem spektakulär gewesen sein. Also dann sind so, also Händel marschierte dann irgendwie so ein, ihm wurden dann also so Leute mit Kerzenleuchtern sind dann davor. Ja. Und das war also so triumphal. Also das war schon auch so ein ziemlicher Star. Also Händel war nicht der Superstar in der Zeit.
Und ich meine, so Sachen wie Feuer- und Wassermusik, da musst du ja auch, ich habe es zweimal gesehen, ich habe einmal in Hannover in den Herrenhäuser Gärten, das so am Rande nur, da war ich wegen einer anderen Gelegenheit, tatsächlich auf einer Tagung, die da in dem neu gebauten Tagungszentrum, dem Schloss, stattfand und man konnte dann so runtergucken und sah dann tatsächlich, die spielten da mit beleuchteten Wasserfontänen die Wassermusik. Und ich habe von Händel in Schloss Brühl, südlich von Köln, tatsächlich mal eine Aufführung beigewohnt von Wasser- und Feuermusik in den Brühler Gärten mit riesigen Feuerwerken.
Mhm.
Und das hatte schon was. Also das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll.
Ja.
Und das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Auch so ein Feuerwerk, ich meine, heute Feuerwerk, ja, machen Privatleute zu jedem Silvester, leider. Aber das in der Zeit war das mit hohen Kosten und Riesenaufwand verbunden.
Ja. Und man muss auch schon, ich meine, Händel ist schon auch toll.
Ja.
Also ich bin ja schon ein großer Händel-Freund.
Ja,
Ausgesprochen tolle Musik. Wirklich wunderschöne Sachen.
Ja.
Und ich meine, er hat sich natürlich schon auch speziell, er war schon ein Spezialist. Also er war sehr Spezialist für Opern und später dann eben für Oratorien.
Mhm.
Hat in den anderen Bereichen, gut, es gibt bisschen Kammermusik, Flöten, Sonaten und sowas. Es gibt auch bisschen Cembalo-Musik, also unter anderem 8 große Suiten, die auch, auch echt cool sind. Es gibt die Orgelkonzerte, es gibt ein paar Kantaten, aber so das Hauptwerk ist definitiv, sind halt die Opern und die Oratorien, also so diese großen Werke. Muss man zum Beispiel sagen, bei Bach ist es halt schon alles sehr viel diverser. Also der dominiert das Orgelrepertoire und zwar nicht nur das barocke Orgelrepertoire, sondern überhaupt das Orgelrepertoire.
Ja, ja, man kommt nicht dran vorbei.
Er hat wesentliche Sachen in der Klaviermusik, 200 Kantaten.
Neulich mal gehört von einem katholischen Organisten, der dann sagte, also, das ist nix, man muss halt Bach spielen, eben von der anderen Fakultät, was einem Katholiken dann vielleicht am Ende schwer
fällt,
aber das ist einfach das Orgelwerk.
So. Und Händel ist da spezialisierter, was seine Kompositionen anbetrifft, und am spezialisiertesten ist Scarlatti. Über den hatte ich ja vorher auch schon kurz erwähnt, weil er auch im selben Jahr wie Bach und Händel geboren ist, 1685. Und Scarlatti hat sich halt auf nur Cembalo spezialisiert. Er hat ja weit über 500 Sonaten geschrieben, von denen einige ja dann auch so im 19. und 20. Jahrhundert so ins Virtuosenrepertoire von Pianisten Eingang gefunden haben. Michelangeli hat die gespielt, alle möglichen Leute. Martha Argerich spielt ein paar der Scarlatti-Sachen und sowas. Es sind halt krasse Virtuosenstücke. Am Klavier noch virtuoser als auf dem Cembalo. So muss man auch so sagen, weil Cembalo halt deutlich leichtgängere Mechanik hat und manche Dinge am Cembalo einfach wirklich deutlich leichter zu spielen sind als am Klavier, zumindest technisch, mechanisch, was den Kraftaufwand betrifft, den man betreiben muss. Und ja, so war halt Scarlatti sicherlich irgendwie so der größte Spezialist. So viel vielleicht später Chopin als Komponist, der bis auf wenige Ausflüge ja auch ausschließlich Klaviermusik komponiert hat. Und es war auch ein paar Lieder und ein bisschen Kammermusik und so, aber ansonsten, das war alles nichts. Das hat ihm alles keine Freude gemacht.
Ja, klar. So. Weil das sein Instrument war und man schreibt natürlich ein Instrument. Und man versucht da natürlich auch nochmal auch als Komponist zu zeigen, dass man eben auch virtuos ist, dass man eben Sachen spielen kann und was anderen Probleme macht. Ja. Also ich habe auch immer, ich sagte das ja vorhin schon mit diesen Gelegenheitsstücken in den Poesiealben, ich meine, die sind ja noch relativ leicht. Und trotzdem sind die schon anspruchsvoll. Da habe ich mir auch gedacht, konnten die das früher, die jungen Adlinger, so wegspielen? Wahrscheinlich nicht. Diese Etüden, das ist überhaupt ein Witz, Etüden bei Chopin. Also das ist irre. Also das kann man schon gar nicht mehr also Etüden ist ja ein Übungsstück. Und es gibt ja die Czerny-Etüden, die halt wirklich letztlich langweilig sind, wo wirklich nur Sachen geübt werden sollen. Ja. Und Chopin inspiriert sich daran, der nimmt diese Czerny-Etüde für die linke Hand und macht dann die Revolutionsetüde daraus. Da ist aber musikalisch echt was anderes drin. Und das ist mit Czerny, also da kommt Czerny nicht nach. Aber man sieht richtig, dass er sich daran inspiriert hat und ist jetzt umsetzt und dann kommen dann auch Beethoven, Zitate und was nicht alle drin vor. Und es ist so wahnsinnig schwer, dass ich immer denke, wer kann das spielen? Das sind dann immer diese Wunderkinder, die das dann in wahnsinnigem Tempo spielen. Und ich denke immer, das ist nicht da ist die Technik einfach zu
gut. Tja.
Kann es nicht. Ich habe mal gespielt und ich habe es dann aufgegeben und ich kann also gar nichts mehr jetzt, weil ich seit meinem Abitur, glaube ich, nicht mehr geübt habe. Aber ich war natürlich weit davon entfernt und mir hat es auch nie Spaß gemacht. Also was mir Spaß gemacht hat, und deshalb brauchte ich das Klavier, deshalb möchte ich das Klavier auch jetzt nicht irgendwie verkaufen oder so. Es ist halt ein Instrument, wo man sich eben die harmonischen Bezüge so schön klar machen kann.
Ja.
Das kann man sonst nicht. Und man möchte dann natürlich, weil so ein kleines Ding könnte ich mir natürlich auch zulegen. Man kann natürlich dann auch, man sieht natürlich, wenn man sich durcharbeitet, schon am Notenbild, was das ist. No, aber man möchte das dann vielleicht doch nochmal hören, insbesondere wenn es komplizierter wird. Wo ist jetzt an der Stelle gerade die Spannung? Und die kann man dann hören, indem man die beiden Akkorde nebeneinander spielt. No, das ist ja nicht immer so bei den großen Komponisten nicht immer so eindeutig. Da hast du ja einfach dominante, subdominante Tonika und so, also Tonika, subdominante, dominante Tonika, sondern da ist vielleicht noch ein bisschen mehr. Ne? Oder die Sachen sind doppeldeutig und das möchte man dann hören. Und gut, inzwischen kann man es vielleicht mit dem Computer, so einer Tastatur, aber als ich etwas jünger war, war so ein Klavier.
Das musste man dafür halt das Klavier haben. Ne? Ja, ja, klar. So, ja, ja, klar. Ja. Vielleicht tatsächlich auch sowas wie die Klangvorstellung und so schon auch wichtig ist und nicht nur das irgendwie angucken und theoretisch verstehen, wie es funktioniert, sondern bei vielen Sachen schon auch interessant ist, wie klingt das denn jetzt? Wie klingt das im Zusammenhang und was? Ja.
Genau.
So,
wir wissen dann immer noch nichts von den Oratorien und Passionen.
Ja. So, du musst jetzt, das ist dein
Steckenpferd. Also das finde ich halt wirklich sehr interessant, dass da eben so eine Geschichte erzählt wird und auch spannend erzählt wird und eben auch versucht wird, die Stimmung da nachzumachen. Also es geschieht ja viel in der Passion. Und da ist dann plötzlich dann, da sind da die ist da das Volk, was dann ruft, gebt uns Barabbas und so. Und ich hoffe, ich überfordere die Hörer jetzt nicht. Das ist halt, also kurz erzählt, Jesus kommt da halt nach Jerusalem und es wird halt ein Komplott geschmiedet und der soll da also jetzt irgendwie verhaftet werden und dann gibt es halt da diesen Verräter unter seinen Gefolgsleuten und ja, wie gesagt, da geht es dann richtig ab und schließlich wird er dann verhaftet und natürlich auch erstmal gegeißelt, da wird noch so ein bisschen, jetzt dann so ein bisschen blutrünstig und so. Und dann gibt es halt diese, also die Römer sind ja eigentlich zuständig für die für das Gerichtswesen, die ja in Palästina da gerade besetzt haben. Und dann soll irgendwie, weil das große Fest bevorsteht, gibt es also eine Amnestie und soll eben verhindert werden, dass der Falsche freikommt. Und dann gibt es halt noch einen anderen, also diesen Barabbas. Und naja, das ist halt alles mit also wenn man nicht schon wüsste, wie es ausgeht, mit Spannung verbunden. Und da wird halt ordentlich was gemacht, eben auch musikalisch. Und wenn es dann tatsächlich zum Äußersten kommt und Jesus dann eben da am Kreuz ist, dann muss natürlich da, müssen dann Blitze und Donner kommen und all sowas. Da wird dann ordentlich in die Trickkiste gegriffen.
Ja, ja.
Und dann ist natürlich diese Passion auch noch entsprechend streng aufgebaut. Da ist so eine Spiegelbildstruktur und so. Das ist also auch nochmal ganz interessant. Also in mehrfacher Weise eine sehr interessante Gesamtkomposition und auf jeden Fall auch eine sehr interessante, also es ist einfach interessant und musikalisch sehr, sehr vielfältig. Ne? Das ist einfach schön. Und dann gibt es eben ruhigere Sachen und so und dazwischendurch kommt dann nochmal ein Choral, wo dann eben das Verhältnis der Gemeinde zu den Vorkommnissen da klargelegt wird, ja, und so. Und eben auch die wichtigen christlichen Lehren, dass halt eben hier dieses Opfer gebracht wird für die Sünden der Welt und so. Und ja.
Naja, weil ja der Zweck der ganzen Angelegenheit ja schon ist, den Leuten, die das hören, also der Gemeinde, die halt da jetzt dann irgendwie in so einer Passionsaufführung sitzt, denen halt zum einen dieses Passionsgeschehen zu erklären und auch zu zeigen, sie ja auch das mit empfinden zu lassen, so. Also durchaus eben durch die Choräle, die dann da ja auch gesungen werden, die halt teilweise eben auch so, ja, tatsächlich die Chorfunktion auch haben, also das Geschehen zu kommentieren, aber teilweise eben auch das dort in der Passionsgeschichte anwesende Volk darzustellen und eben quasi auch Mitspieler zu sein, aber eben auch solche Fragen wie im Choral Nummer 3 oder so, herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch hart Urteil hat gesprochen, was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? Ja? Eben, das fragt dann der Chor und dann geht es eben wieder weiter. Und
macht er dann hinterher auch diese Stelle, die ich vorhin schon mal nannte, bevor wir angefangen haben zum Podcast, ich bin's, ich sollte büßen.
Ja.
An Händen und an Füßen gebunden in der Hölle. Dein Geißel und dein Plagen und was du hast erfahren, das hat verdient meine Seele. Ne? Da kommt ja genau dieses Verhältnis des Individuums zum Heiland eben aus theologischer Sicht wird ja da dargelegt.
Ja. Ne? Und es ist schon auch wirklich spannend. Es ist schon spannend. Ja, also es ist spannend, was da passiert. Man kennt die Geschichte. Ja. Aber gut, auf der anderen Seite, die meisten Leute, die den, sagen wir jetzt, den Herrn der Ringe angeguckt haben.
Ja, ja, den auch schon. Genau. Und das wird halt wirklich so umgesetzt.
Wussten ja auch.
So, dass Leute, die das schon kennen, dann immer noch Mhm. Da sitzen und beeindruckt sind. Mhm. Das ist es
ja. Und halt auch neue Sachen herausfinden, neue Zusammenhänge herausfinden und halt teilweise auch durch die Musik, wenn die eben zum Beispiel sehr insistierend ist, wenn da Dinge wiederholt werden, wenn so dann halt auch auf Sachen gestoßen werden. So ein bisschen schon so auch irgendwie so als Hinweis, so Leute, hier spielt die Musik, hier ist jetzt, da müsst ihr jetzt mal überlegen, da denkt ihr jetzt mal drüber nach, da seid ihr jetzt mal bitte irgendwie hier auf Zack und hört jetzt hier mal genau zu, was jetzt hier los ist und was hier gerade passiert. Ja. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit, also erschöpft da schon wirklich alle Möglichkeiten aus eigentlich. Und so alles, was er irgendwie in sinngemäß 40 Jahren Berufserfahrung auch gelernt hat und erfahren hat. Ich meine, es ist auch das längste. Es ist das längste Werk. Ja, klar, okay, Weihnachtsoratorium ist auch ungefähr so lang, aber das sind halt 6 Einzelkantaten, die ja auch jetzt nicht irgendwie für eine Aufführung an einem Tag gedacht sind. So, aber
stimmt, das kommt auch nochmal dazu. Das Weihnachtsoratorium ist ja so, dass man es an verschiedenen Tagen hört, während die Matthäus-Passion, das geht so in einem Rutsch durch. Und das ist schon auch dann nochmal eindrucksvoll.
Ja.
Ne? Gut, die Johannes-Passion, die ist etwas kürzer.
Ja.
Aber die ist auch nicht so, hat nicht diese gleiche, das ist, also die Matthäus-Passion ist nochmal ein ganz anderes Kaliber.
Ja, und zwar wirklich ein spektakuläres. Ich meine, auch mit den Texten halt. Es sind ja verschiedene Ebenen da rein verwoben. Es sind halt zum einen wirklich die Passionserzählung, die halt drin ist. Also so das der biblische, also eben das Matthäus-Evangelium, die Erzählung, die Passionserzählung daraus. Dann halt die Choraltexte, also die Kirchenlieder, die halt rein verwoben sind. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? O Haupt voll Blut und Wunden. Also so die Sachen, die halt im Gesangbuch, im damaligen evangelischen Gesangbuch, in dem gebräuchlichen, drin gewesen sind. Und dann halt noch ein weiterer Text, sagt man bei Passionen auch Libretto?
Ja
eigentlich schon, oder? Eben das von Christian Friedrich Henrici, also Picander war das Pseudonym, der hat halt viel mit Bach zusammengearbeitet und von dem kommt halt auch kommen halt auch Texte zur Matthäus-Passion für die Arien zum Beispiel. Also was halt, klar, die Choräle sind halt die Choräle, also das, was eben als Chorsatz in der Passion dann auch als Chorsatz gesetzt ist. Das meiste, was halt die Rezitative sind, was ist ein Rezitativ? Das ist halt ein mit es kommt drauf an, aber eine Art vielleicht Sprechgesang, so würde ich jetzt mal grob sagen.
Ja, das ist oft der Evangelientext, der da kommt.
Ne? Genau.
Der halt dann auch ansagt, was jetzt passiert.
Genau.
Also da versammelten sich die hohen Priester.
Genau.
Man muss man ja wissen.
Genau.
Und dann kommt halt der Chor und.
Genau.
Und man hat halt.
Dann schimpfen die halt nicht auf das Fest.
Ja, ja, ja.
Also diese Problematik. Also das eben nicht an Ostern, was ja auch sehr interessant ist, dass es ja das Osterfest ist, das dort drinnen auch stattfindet. Ja, ja. Also dieses Fest, um das es da geht. Genau, aber dann versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk und so weiter und so fort und hielten Rat. Und dann, sie sprachen aber, nicht auf das Fest, auf das nicht ein Aufruhr werde. Das ist ja der Punkt. Ja, nicht wenn das ist, sondern weil das halt kein Aufstand ist. Also da soll das halt nicht passieren. Was halt aber auch krass ist, das ist wahnsinnig kurz. Das sind irgendwie 7 Takte, 8 Takte, die dieses Gezeter da ist. Aber das ist so dicht. Ist
halt so Das ist er immer am besten, wenn so diese Stimmung da kommen soll. Das ist eben bei Ja nicht auf das Fest, das ist bei Barabbas und das ist natürlich auch bei Blitzen und Donnern.
Ja.
Also diese Stimmung, das ist einfach.
Genau, aber das sind eben diese 3 Textebenen, also halt der Evangelientext. Hauptsächlich Rezitative, also Evangelist und Jesus und Judas und so weiter, die halt einzeln sprechen, so. und halt in Rezitativen sprechen und eben der Picander-Text. Ja. Und die Choräle, diese drei.
Ja, das ist schon sehr verwoben.
Ja, ja,
das haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig deutlich gemacht. Das ist wirklich alles sehr, das passt alles sehr gut aufeinander. Also zum Beispiel, um das nochmal zu sehen, gibt ja dann die Stelle, wo dann gesprochen wird darüber, dass das dass es da jetzt das Abendmahl gibt und so, und dass Jesus eben sagt, einer von euch wird mich verraten. Und dann wieder aufgeregter Chor, Herr, bin ich's. Übrigens, dazu gibt's sehr schön, muss man vielleicht auch sehen, das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci mit dem Abendmahl, wo die ja auch alle so völlig durcheinander.
Ja.
Und dann kommt die Antwort der Gemeinde, ich bin's, ich sollte büßen, was ich vorhin schon zitiert habe, was natürlich theologisch dazu passt.
Ja.
Und das ist jetzt auch nicht Picander, sondern das ist halt tatsächlich.
Genau, das ist Gesangbuch.
Das macht ja. Bach.
Ja. Sagt, also aha, die Zusammenstellung.
Wir haben hier gerade bin ich's. Und dann natürlich ist die Assoziation naheliegend, dass man jetzt den Choral von Paul Gerhardt nimmt, ich bin's, ich sollte büßen.
Ja. Aber das macht Bach. Diese Zusammenstellung, das macht Bach. Ja, das ist seine Theologie, das sind seine Entscheidungen, eben genau das, das zu tun und das eben so zusammenzustellen.
Genau. Und dann auch wieder dann die gleiche Geschichte mit Petrus, der dann sagt, hier, ne, also ich halte natürlich zu dir, wir wissen, das klappt dann nicht. Und dann auch wieder der Choral dazu, ich will hier bei dir stehen.
Ja.
Paul Gerhardt, das passt natürlich sehr schön, weil dann eben doch tatsächlich so der Gläubige sich in die Beziehung setzt zu den Dingen, die da ablaufen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Wesen dieser ganzen Passion, dass eben hier so eine Verbindung geschaffen werden soll.
Und zwar eine, natürlich tief vom Text, von der Erzählung her und von den überlieferten Texten, also eben dem Evangelientext aus der Bibel, so eine ganz tiefe theologische, textbasierte Verbindung zwischen diesen auch diesen Textebenen. Und das ist schon wirklich einer der großen Höhepunkte der Musikgeschichte. Das ist
das ist wirklich, wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Also das muss man wirklich sagen. Also kann man immer wieder hören und man ist immer wieder überrascht, weil jedes Mal sich dann eben auch nochmal neue Dinge erschließen. Auch die musikalische Umsetzung, wenn dann bestimmte Leute irgendwas sagen, einmal immer diese Trauer, dann irgendwie, er ist hin und gebt mir meinen Jesum wieder und so. Auf der anderen Seite dann auch die anderen, die halt möglicherweise so ein bisschen negativ sind, die dann ja auch nochmal musikalisch, das wird ja, also diese Geschichte zum Beispiel, wo er verspottet wird. Da wird natürlich auch musikalisch versucht, das irgendwie durch solche, da ist ja keine richtige Dissonanz, weil es mehr so um den Kontrapunkt geht. Wird aber auch so ein bisschen entgegengesetzt, dass da was, dass das eben ganz schlimm ist, dass die da jetzt so spotten. Also Weissage uns Christe, diese. Ja, also das ist wirklich ein sehr spannungsreiches Werk und auch natürlich ein Monumentalwerk, weil es ja so groß ist und in dieser ganzen Spiegelform und so. Und
und die halt auch, was aber natürlich irgendwie so das, so vielleicht auch das Kennzeichen von so großen Kunstwerken ist, dass es eben so viele Ebenen gibt, dass es halt auch diese letztendlich wirklich spannende Erzählebene gibt, dass es halt wirklich auch darum geht, den Leuten zu eine, ja, so wie man, vielleicht würde man das heute als Film machen oder so, aber man musste eben die Medien, die eben da waren, und Bach benutzt eben dieses Medium, um das zu tun, und zeigt halt auch die Geschichte. Er zeigt in einzelnen Bildern, was eben tatsächlich auch passiert. Was ja schon auch nicht ganz unwichtig ist, dass es eben nicht hier irgendwie nur so frommes Gejodel ist sozusagen, sondern dass halt auch ganz klar ist, da passiert eine Geschichte, da zeigt man jetzt auch ganz dramatische Sachen. Hier Judas, der irgendwie, oh Gott, das war jetzt keine so tolle Idee und ich bin jetzt völlig irgendwie verzweifelt und ich will jetzt das Geld wieder zurückgeben. Mhm. Und dann diese hohen Priester, die sagen, was willst du jetzt hier eigentlich von uns?
Naja.
Das ist nicht unser Problem.
Oder, oh. Und der einfach nur und dann ging hin und er hängte sich oder irgendwie
so. Genau, so ganz, ganz lapidar. So.
Ja.
Und alles, und also dass das ja auch wirklich spannende und krasse Geschichten sind, die dann so als Bilder gezeigt werden, dass dann aber auch immer eben diese fromme Betrachtung, dass es dann eben so dieses auch Zurücktreten aus dem Bild gibt, auch in der Passion, wo dann eben so, okay, und jetzt haben wir das gesehen und jetzt denken wir drüber nach. Und auch das aber wieder mit Musik und dann das Einbinden sozusagen der Gemeinde über die Choräle, also so dieses Mitmachen sozusagen, Mitdenken,
ist ja auch ganz wichtig,
Miterleben und immer der Bezug auf die Zuhörer selbst, die eben nicht nur reine Zuhörer sind, sondern durch diese Geschichte, durch die Erlösung, durch die Theologie, durch den Glauben, der die auch alle verbindet, natürlich an die ist es gewandt, irgendwie nicht nur Zuschauer dieser Erzählung sind, sondern eigentlich mittendrin.
Ja.
Weil wann führt man das auf? Kurz vor Ostern, also auch da eben genau da zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte spielt. Und sie hat halt einen direkten Bezug zu jeder einzelnen Zuhörerin, zu jedem einzelnen Zuhörer, weil das nicht irgendwie eine Geschichte ist, die mich nichts angeht. So, und es ist eigentlich, zeigt er das auch überall, das ist nicht irgendeine Geschichte, sondern diese Geschichte geht dich unmittelbar was an und du bist hier gefragt jetzt. So.
Ja, ja.
Und das
Klar. Ist schon, also insofern ist es ist natürlich auch sehr protestantisch, weil man den Text hat, der ja im Mittelpunkt auch irgendwie steht, auch in den Rezitativen, kommt ja immer, also es wird ja nicht vom Text gelöst. Also man versucht ja dann immer wieder auch zum Text zurückzukehren und eben auch dieses unmittelbare Verhältnis des Individuums zu den Geschehnissen, also ohne Mittler, ohne Heilige oder irgendwas, sondern diese direkte, diese Individualität der Person in Bezug auf, man kann nicht sagen in Bezug auf Gott, aber in Bezug auf das Geschehen dort, ist glaube ich, sehr, sehr protestantisch.
Ja.
Und deshalb ist es letztlich, obwohl natürlich auch katholische Organisten sagen, das brauchen wir, passt es letztlich nicht in die katholische Kirche.
Vielleicht noch ein Beispiel zu dieser Verzahnung. Es gibt ja diese Stelle, wo Jesus sagt, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch von mir geht.
Ja.
So, also so diese ganz dramatische Szene, wo halt nochmal irgendwie so, okay, jetzt geht's so und kann mir das
die
nicht.
Allerdings, die ich allerdings für theologisch problematisch habe, wenn man auf der einen Seite sagt, das ist irgendwie alles dreieinig und das ist sowieso letztlich, dann dürfte das nicht sein. Aber gut.
Ja, okay. Wobei es vermutlich theologisch notwendig ist, um die Menschennatur nochmal.
Ja, ja, die Menschen, darum geht es natürlich.
Also das ist halt, genau. Aber eben die Frage, Jesus fragt, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille, der Chor, was mein Gott will, das geschehe allzeit. Sein Will ist stets der Beste. So, also auch da wieder
das ist natürlich, klar. Das ist natürlich nochmal ganz klar.
Ja.
Das passt dann auch natürlich in die Zeit mit den vielen Leiden, wo man sich da rein begeben muss, weil es ja wenig Hilfe gibt.
Ja.
Ne? Weil auch die Medizin das alles nicht anders.
Nicht viel da ist.
Ja. Genau.
Ja.
Also das ist schon dann auch interessant. Ja, also wie gesagt, es ist gut, dass es das gibt. Da kann man halt auch noch mal sehen, worauf es dann auch im evangelisch-lutherischen Protestantismus ankommt.
In der Tat.
Weil man das ja sonst von den Vertretern der Kirche nicht immer so deutlich mitbekommt. Und weil von den derzeitigen und weil ja böse Zungen behaupten, dass es schwierig wird, dass der Protestantismus noch bis zu seinem Jubiläum in 2 Jahren signifikant aushält, wegen der vielen Kirchenaustritte. Aber gut, ich will jetzt nicht für die Kirche werben, denn ich bin auch ausgetreten. Ich gehöre auch nicht dazu. Aber es ist halt trotzdem an dieser Stelle, das ist so der Punkt, wo man immer sagt, ja, das ist beeindruckend. Und, also.
Ja. Was müssen wir denn noch unbedingt ansprechen? Was haben wir?
Wenn du noch ein Klangbeispiel hast.
Ich habe noch was nicht von Bach ist. Ah, ja. Was vielleicht gar nicht schlecht ist, mal, weil bisher alle Beispiele von Bach waren.
Ich hab aber noch was zu Bach.
Ja, unbedingt.
Was ich dich fragen wollte, könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht am Ende doch nicht, dass wir das nicht klären können.
Ja.
Und zwar, ich hatte ja ein bisschen nach Illustrationen für den Podcast gesucht und dann gibt es ja ein berühmtes Bach-Bild von Elias Gottlob Hausmann, wo er Noten in der Hand hält. Und da habe ich jetzt erst gesehen, dass es sich um einen sogenannten Rätselkanon handelt. Und da habe ich jetzt versucht, was herauszufinden, aber das ist mir nicht gelungen. Weißt du da mehr dazu?
Ich habe da auch mal was drüber gelesen, habe es aber jetzt auch nicht mehr im Kopf.
Schade. Naja, da müssen
wir uns
Hörer Input geben.
Genau, die müssen da auch mal wieder genau, was.
Das ist ja hier ein Mitmach-Podcast und das ist genauso wie
in der Passion.
Wie in der Passion.
Genau. Da hier, muss mit auch mit fleißig mitgearbeitet werden. Aber gut, ich meine, dann können wir den Froberger noch. Das ist ein anderer barocker Komponist.
Das ist einer, den ich sogar nicht mal kenne. Also das ist wirklich Froberger.
Ja.
Ich dachte immer, mir macht man nichts mehr vor, aber ich sehe,
genau, also
ihr müsst mich hier bescheiden zurückziehen.
Johann Jakob Froberger, der eher so halt aus der süddeutschen barocken Tradition eben irgendwie kommt, der in Wien gewirkt hat, unter anderem und aber auch viel in Italien gewesen ist, von den italienischen Komponisten gelernt hat. Und zwar hauptsächlich von Girolamo Frescobaldi, was so der große
Girolamo, ne?
Girolamo? Ich weiß es nicht, du musst sagen, du kannst
ja,
es.
Ja,
du
kannst Italienisch. Ich mache mich jetzt hier wahrscheinlich zum Deppen, aber
du kannst
ich bin
es.
Mir relativ sicher, dass
man
Girolamo
das
ist.
Gut, ich tue ja nur so, als könnte ich Italienisch.
Ich kann ja jetzt mal die Regel verraten, die ist ganz einfach.
Ach so, ja, wunderbar.
Der Betonung.
Girolamo.
Es gibt nur eine Regel und die lautet es immer anders, als du denkst.
Ah, okay. Naja, gut, dann okay.
Aber wollen wir wirklich mit Bach abschließen?
Ich weiß es nicht.
Du hast da noch was zum Vorlesen. Darauf warte ich schon die ganze Zeit.
Ach so.
Aber dann lass doch den Froberger. Bei den Froberger gibt es vielleicht nicht viel zu sagen. Lass
also
uns hören, weil so eine kleine Pause auch
so eine kleine Pause nicht schlecht
und
ist.
Und dann werden wir anschließend nochmal auf Bach.
Genau, dann können wir da nochmal weitersprechen. Dann mache ich jetzt das an.
Thank you.
Genau. Also das war der Froberger, Schüler von Frescobaldi. Ich spreche jetzt einfach den Vornamen nicht nochmal aus. Und Frescobaldi, doch, also so einer der bedeutendsten und einflussreichsten Tasteninstrument-Komponisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, also schon mehr als eine Generation vor Bach. Froberger war Schüler von Frescobaldi, seinerseits halt auch wieder recht einflussreich. Und es ist halt so, also der ist halt auch wichtig, weil er zum Beispiel dann auch auf Johann Pachelbel beeinflusst hat, weil er auch Einflüsse auf Buxtehude hatte, was so den Stil anbetrifft. Und auch Bach kannte die Froberger Werke. Also da gibt es halt Abschriften, die Bach selber gemacht hat und so weiter. Also das ist schon ein hochgeschätzter und auch recht fleißiger und produktiver Komponist. Und einige der Suiten sind wirklich sehr, sehr schön. Also das sind einige Sachen,
hat mir auch sehr
Sachen,
gefallen, was du da
man,
spielt hast. Also die, werde ich auch
durchaus entdeckenswert
in meine Liste tun, damit ich sie auch offline hören kann, denn mit der Deutschen Bahn, wir schreiben das Jahr 2016, ja, und sie sind immer noch nicht in der Lage, da Internet hinzukriegen. Also
es ist ja, das ist, man muss da schon am besten immer noch so eine Wechselplatte oder sowas dabei haben, genau, damit man im Zweifel. Das
ist wirklich ganz schlimm. So, du hast noch ein dickes Buch.
Ich habe ein sehr dickes Buch dabei.
Von einem nicht unbekannten Autor.
In der Tat. Und zwar von Albert Schweitzer.
Albert Schweitzer. Den kennt man jetzt mehr so als den
Als guten Menschen. Ja, als guten Menschen. Genau, der da in Lambarene.
Lambarene, ja.
Genau, dieses Krankenhaus da gegründet hat, der ja auch den Friedensnobelpreis bekommen hat 1952. Und eben als Arzt dort als Arzt bekannt geworden ist, aber auch Theologe gewesen ist. Auch als Philosoph gewirkt hat und eben auch als Musiker. Also schon so eine dieser Persönlichkeiten, bei denen man sich immer fragt, wie die das gemacht haben. Ja, ich meine, war in evangelischer Theologie habilitiert. Ja, der hat sich also in Theologie habilitiert, hat halt dann Medizin in Straßburg studiert. Also das ist halt, und auch halt auch, ich meine, ich glaube, er hat drei Promotionen hingelegt. Also schon irgendwie eine sehr spektakuläre Persönlichkeit. Und was vielleicht weniger bekannt ist, er war auch ein sehr, sehr begabter Organist. Hat ja halt auch Musik studiert, hat bei Jean-Marie Vidor, den man heute als Orgelkomponisten ja durchaus auch noch kennt, durch verschiedene Sachen, insbesondere halt aber durch eine besonders spektakuläre und wirkungsvolle Orgeltoccata. Bei dem hat er eben Musik studiert und Orgel studiert und hat habe ich eine Aufnahme zu Hause auch noch auf Vinyl von Bachschen Orgelwerken, die Vidor auf der Orgel eingespielt hat, auch so ein bisschen zur Finanzierung dann von dem Krankenhaus, der war durchaus auch als Organist dann tätig und hat eben auch Bachsche Orgelwerke aufgenommen. Und er hat ein sehr, wie du sagst, dickes, ein umfangreiches Buch über Johann Sebastian Bach geschrieben. Davon habe ich jetzt hier eine Ausgabe aus dem Jahr 1948. Ist allerdings schon Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben worden, so die Bach-Monographie 1905. In französischer Sprache. Und ich habe hier jetzt eine Übersetzung, die aus dem Jahre 1908 stammt. In einer etwas späteren Auflage. Und er geht halt so durch das gesamte, also zum einen eben durch die Bachsche, durchs Leben, so, also durch so biografische Informationen, aber auch ja so grundsätzlich, was wir vorhin so ein bisschen gesprochen hatten, aufführungspraktische Fragestellungen, musikhistorische Fragen. Er geht durchs gesamte Werk. Also so Fragen wie Wiedergabe der Klavierwerke. Er behandelt auch die Frage Cembalo oder moderner Flügel. Also auch eine Frage, die offenbar schon 1905 von Interesse gewesen ist. Schreibt auch natürlich über die Matthäus-Passion, über die Messen, die Kantaten, die Instrumentalwerke, die Orgelwerke, mit denen er sich natürlich besonders gut auskannte und so weiter. Hat da also eine sehr auch wiederum einflussreiche Schrift verfasst, die durchaus auch heute noch zitiert wird, nicht immer zustimmend.
Ich stelle gerade fest, dass er das auf Französisch.
Ja, ja, das ist die Originalfassung ist Französisch.
Und zwar, weil er angeregt worden war von seinem Orgellehrer, das auf Französisch zu schreiben, um dem französischen Publikum, was er eben nicht diesen ganzen Hintergrund kennt und im Protestantismus vielleicht auch nicht so zu Hause ist, und wenn dann in einem anderen, eben gerade diese protestantische Kirchenmusik mit ihrem Wortbezug, wie es hier so schön steht, näher zu bringen. Und klar, das ist jetzt auch also es ist jetzt auch verständlich. Übrigens hat der Wikipedia-Artikel über der Deutsche, über Albert Schweitzer, einen ganzen Abschnitt mit der Überschrift Bach-Interpret.
Ach.
Das ist wohl ein wichtiger Aspekt. Im Übrigen steht hier auch, in Lambarene spielte Schweitzer nach seiner Arbeit im Hospital auf einem extra für ihn gebauten tropenfesten Klavier mit Orgelpedal.
Ach, ein tropenfestes Klavier, sehr schön.
Er übte muss man damit auch für seine Schallplatteneinspielungen und die Orgelkonzerte, deren Erlös seiner karitativen Arbeit zugute kam. Ja, interessant.
Ja, und wir können jetzt einen kurzen Abschnitt daraus auch hören. Und zwar waren wir gerade schon Wort und Ton bei Bach. Also war ja der Wortbezug.
Ja,
das ist vielleicht dann auch
genau das zentrale Thema, ja.
Auch wichtig. So, das Verhältnis der Bachschen Musik zu ihrem Texte ist so lebendig, wie es nur vorgestellt werden kann. Dies gibt sich schon im äußerlichen kund. Die Struktur des musikalischen Satzes ist bei ihm nicht dem Bau des Wortsatzes mit mehr oder weniger Kunst angepasst, sondern mit ihm identisch. Man vergleiche Bach hierin mit Händel. Bei diesem besteht die musikalische Periode eines langen Wortsatzes aus meisterhaft zusammengefügten Einzelstücken, wobei aber der Wortsatz seine natürliche Form bis zu einem gewissen Grade aufgeben muss, um sich in die der Musik zu schicken. Dabei bleibt immer ein gewisser Antagonismus der Rhythmik beider Sätze zurück. Man hat den Eindruck, dass, wenn man das Händelsche Thema auf den Boden fallen ließe, die Tonmelodie und die Wortmelodie in ungleiche Stücke auseinanderbrechen würden. Bei Bach hingegen blieben beide unversehrt beieinander, denn sein musikalischer Satz ist nur der in Tönen gehärtete Wortsatz. Seine Musik ist eben nicht melodisch, sondern deklamatorisch. Auch er ist, was Guido Adler von Wagner behauptet, eine Erscheinung der großen Renaissance-Musik. Dass seine Periode zugleich vollendet melodisch wirkt, beruht darauf, dass sein Formensinn so ausgeprägt und ausgebildet war. Er dachte deklamatorisch und konnte doch nicht anders als melodisch schreiben. Ein bachsches vokales Thema ist ein deklamatorisch erfundener Satz, der zufällig, wie durch ein sich immer wiederholendes Wunder, melodische Gestalt annimmt, ob es sich um ein Rezitativ, um ein Arioso, um eine Arie oder um einen Chor handelt. Großes Lob.
Ja, großes Lob.
Sehr großes Lob. Und was Schweitzer in dem Buch dann tatsächlich auch macht, ist, er guckt sich halt zum Beispiel sehr genau die ganzen Kantaten an und zieht halt aus aus diesen Stücken Informationen darüber und macht auch Aufstellungen darüber, was bestimmte Wendungen in der Musik, bestimmte Formen, die Bach verwendet, bestimmte musikalische Ideen, die er verwendet, was da jeweils der Text dabei ist und leitet eben daraus. Ob er damit immer hundertprozentig recht hat, ist jetzt auch umstritten, war es wahrscheinlich damals schon und ist es heute auch immer noch. Aber versucht halt daraus Dinge abzuleiten, auch für zum Beispiel dann die Instrumentalmusik. Was ist der Affekt? Was ist ein vielleicht auch ein sinnvolles Tempo? Was ist vielleicht auch die Bedeutung der Musik? Und das ist eben so eine Sache, die er in dem Buch versucht, eben mit dieser Prämisse, dass immer vom Wort, von der Wortbedeutung her gedacht wird, dass es also nicht um eine schöne Melodie geht, sondern eher um die Deklamation, also eher ein rhetorischer Ansatz irgendwie ist. Ja. Analysiert dann eben die Musik, die immer mit diesen Texten einhergeht, um halt auch Dinge abzuleiten für die Sachen, für die Musik bei Bach, die eben keinen Text hat, also für die Instrumentalwerke.
Ja.
Ja, ja. Genau. Das soweit der gute Albert Schweitzer.
Ja, das wird dann. Ja. Also war mir vorher gar nicht bewusst, dass der so. Ja,
dass er da so tief eingestiegen
ist.
Das war auch ganz schön nerdig irgendwie.
Ja, ja, oder? Das stimmt.
Also jetzt nicht irgendwie sich mal so ein bisschen damit beschäftigen, sondern gleich sich habilitieren.
Gleich bis zur alles bis zur Habilitation. Ja. Das ist wirklich unglaublich. So. Wirklich unglaublich. Ja, ja.
Also ich also so krass in diese Sachen rein zu nerden.
Ja,
ja. Tja. Ja, wir haben sehr viel über Bach gesprochen. Es ist nun wirklich auch nicht so, als ob die Barockmusik nun ausschließlich aus Bach bestünde.
Ich lese hier gerade in dem Artikel zu Schweizer und den Nationalsozialisten. Versuchen von Josef Goebbels, den in Lambarene weilenden Schweizer einzuladen und für die NS-Ideologie zu gewinnen, erteilte er auf die mit deutschem Gruß geschlossene Anfrage mit zentralafrikanischem Gruß eine höfliche Absage. Also da hatte er dann auch noch Humor. Ja gut, ich meine, da war keine Gefahr für ihn.
Ja, ja. Er ist schon irgendwie ein ziemlich cooler Typ. Oder 90 Jahre ist er auch noch geworden.
90 Jahre, ja. Naja, schon.
Ja, krass. Erstaunlich. Schon krasser Typ.
Ja.
Tja.
Ja, genau.
Ja, ja.
Ja. Ja. Da sind wir ja eigentlich soweit
durch. Wir waren sehr fleißig.
Also wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, dann
soweit.
Hast du noch irgendwelche Musik, die man zum Schluss
Ich habe
eigentlich noch ein Outro. Ach. Naja, gut, das lässt sich dann finden. Ja.
Das kriegen wir hin.
Ja, okay. Ja, ja. Das brauchen wir ja auch nicht sofort.
Ja.
Also dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese doch sehr anregenden 2,5 Stunden, etwas mehr sogar.
Wir sind sehr fleißig.
Also ich muss schon sagen, das hat mich wieder sehr begeistert. Ich werde den Rest des Monats, der endet ja heute Nacht, also den Februar immer wahrscheinlich nochmal Bach rauf und runter hören. Ja. Gibt es ja so viel, das ist ja wirklich klasse. Auch immer. Das ist alles so gut hörbar. Das ist auch sehr schön.
Tja.
Das Urheberrecht ist längst verflossen und wenn du dann auch noch selber spielst, können wir das ja hier auch so schön einbauen. Ach, das ist wieder ein toller Vorteil.
Also
hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir, das
war wie immer sehr schön.
Ja, wir werden sicherlich auch nochmal Gelegenheit haben.
Ja.
Gucken, ob wir dann wieder was mit Musik machen oder so. Also die Musik-Podcasts, ich habe ja jetzt eine ganze Reihe in Folge. Sind alle sehr gut angekommen.
Okay.
Besser als manches andere.
Okay.
Aber ich will natürlich jetzt nicht den Podcast in einen reinen Musikpodcast umwandeln. Das heißt, ich plane ein paar andere Dinge. Also ich habe ein paar Sachen auch in der Pipeline, die sich leider schwierig anlassen. Ich möchte gerne noch mal was über Spiele, Brettspiele machen. Da kenne ich jetzt auch jemanden, der ziert sich noch so ein bisschen. Mal gucken, ob ich den doch noch überredet bekomme. Und dann würde ich auch vielleicht noch so ein ganz, ganz nerdiges Thema machen, nämlich das Sammeln von Daten. Und zwar jetzt nicht im Sinne der Geheimdienste.
Aha.
Es gibt ja Leute, die tatsächlich Daten sammeln, um dann eben so eine eigene Datenbank zusammenzustellen.
Ja.
Zum Beispiel eine Musikdatenbank oder sonst was. Oder auch Wikidata und so. Und da habe ich jetzt auch zwei Leute an der Hand, mit denen ich beide schon über andere Dinge gepodcastet habe, die das wirklich so als Nerd betreiben. Und das möchte ich auch gerne
machen. Das klingt auch ganz interessant.
Also ich werde demnächst ein paar spannende Podcasts haben, die
ja, sehr
in andere Richtungen gehen. Also für die, die nicht so Musik begeistert sind. Aber das mit der Musik soll nicht außen vor bleiben.
Ja, dann.
Einstweilen herzlichen Dank.
Ja, danke fürs Zuhören.
Ja.
Bis dann.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.